Oschi.
Stefan.
Wie geht es dir?
Mir geht's Anfang Dezember. Wie geht's dir?
Ende November.
Immer noch besser als Anfang November dieses Jahr, ne?
Oschi, für manche ist das Glas halt halb voll und für manche ist das halb leer.
Ja, ne? Ja. Tatsächlich bin ich immer noch nicht so richtig genesen. Ich schlepp mich seit Wochen mit dieser scheiß
Ja, man hört ja das auch rum,
ne? Aber es wird besser. Wie ist denn bei dir so?
Ja, das ist so der typische November-Dezember-Blues. Die Welt ist dunkel, das Licht ist kaum da, man hat schlechte Laune, die Menschen nerven einen. Und irgendwie fühlt sich das alles so ein bisschen so halb depressiv an. Aber weißt du, was das Schöne ist, Hoshi?
Nee.
Dass ich dich hab.
Oh.
Und dass wir hier sitzen und dass wir eine Spezialfolge zu einem Album machen, wo ich mir denke, meine Güte, das hat jetzt gefehlt, das haben wir gebraucht. Stimmst du mir dazu?
Auf jeden Fall. Da haben wir uns lange drauf gefreut, ne? Auf das, was wir heute machen. Auf jeden Fall.
Also ich möchte es ja nicht vorwegnehmen. Also ich hätte die Folge ja ein Testament für die Ewigkeit genannt, aber du möchtest die Folge ja gerne wie nennen?
Opeth Magnum. Ja, so. Müssen wir uns noch drüber unterhalten, weiß ich noch nicht. Gucken wir mal, was hinten rauskommt heute.
So, Intro.
Rost und Stahl, Opeth Spezial. Rost und Stahl mit Opeth.
Der Podcast mit Rossi und Stefan.
Und damit ein herzliches Hallo, liebe Dezember-Trauergemeinde. Ich hoffe, ihr habt euch alle eingeschmust. Ich sitze hier auf jeden Fall auf einem harten Stuhl und hab Rücken. Aber Hoshi, noch viel wichtiger ist mir ja die Frage, wie geht's dir, mein Schatz?
Ach ja, ja, Dezember, ne? Seit 2 Millionen Jahren gefühlt die gleiche Erkältung, die ich hier immer mal wieder ausbrüte. Aber sie klingt jetzt im Moment doch deutlich ab. Ich hoffe, ich muss nicht allzu viele Huster und Schniefer nachher hier rausschneiden. Ja, also aber
für alle, die sich den Scheiß die letzten Folgen nicht angehört haben, Hoshi hat immer noch die ostchinesische Rüsselseuche.
Ja, das ist echt zum Kotzen, ey. Das geht einfach nicht weg, ey. Das ist wirklich nervig. Aber wie ist bei dir?
Ja, perfekt.
Bei dir ist
perfekt. Hier, hab mir so eine romantische Kerze angemacht, gerade eine Story abgeschickt. Ja, das heißt, die Leute sind jetzt bereit für das heutige Thema. Ich bin bereit. Bist du denn auch bereit?
Ich bin voll bereit, aber jetzt, wo du das gerade sagtest, Kerze und so, ne? Bist du in Weihnachtsstimmung schon?
Nee.
Nee? Ich tatsächlich irgendwie. Ich bin normalerweise nicht so der Weihnachtstyp so, aber dieses Jahr irgendwie catcht mich das. Ich mache mir jeden Morgen mache ich hier den Adventskranz an und so. Das ist irgendwie, habe ich dieses Jahr Bock.
Aber meine Tochter ist total in Weihnachtsstimmung. Das ist ja das erste, also die ist ja jetzt 3,5.
Mhm.
Und das ist das erste Weihnachten, was die so richtig bewusst wahrnimmt.
Ja, das ist schon gehypt jetzt.
Es ist ja mittlerweile, heutzutage ist das ja so, früher, ne, als wir klein waren, Anfang, Mitte, Ende der 80er, Mitte der 90er, wir hatten ja nichts. Das war ja schön, wenn man da so eine leere Flasche Bier von seinen Eltern geschenkt hat.
Ja, genau. Ganz das Pfand holen. Weg kriegst 8 Cent, 8 Pfennig.
Kleiner Exkurs, mein Vater hat mich tatsächlich, als ich so 4, 5 Jahre alt war, in Holland mal Zigaretten schicken. Damals ging das ja noch um den Platz. Und ich bin dann mit den Gulden damals noch in diesen kleinen Supermarkt, der auf dem Campingplatz war, da kann ich mich noch heute dran erinnern, und habe mir dann einfach ein paar Schokoriegel gekauft und bin dann zurück zu meinem Vater und der hatte Bock auf Rauchen und hat dann gesehen, ich habe mir nur Schokoriegel gekauft. Boah, war der sauer, ne? Meine Mutter hat gelacht. Aber was die Kinder heutzutage alles erleben, was die geschenkt kriegen, ich glaube, also
es eskaliert ja
eigentlich,
oder?
Ist ja eigentlich zu so einem Thema geworden, dass man sich extrem riesige Adventskalender macht, ja, wo jedes Türchen ist ein neues Spielzeug.
Ja. Nee, das machen wir nicht. Also wir haben auch so einen selbstgemachten für unsere Tochter, aber da sind, in der, sind eigentlich nur Süßigkeiten, so kleinen Scheiß drin. Ne? Also so.
Ja, ja, unsere kriegt auch Süßigkeiten. Unsere spielt wahnsinnig gerne mit diesen Schleichtieren und hat davon ein paar zerstört. Da hat Schleich netterweise schöne Grüße, ja.
Keine Werbung.
Uns Ersatz geschickt. Ja?
Oh, das ist ja cool.
Ja, und ja, es ist ja krass, ne, wenn so ein 3,5-jähriges Kind da so hart mitspielt, dass die Füße abbrechen. Ja, dann, also,
und da haben, ich hab damit, da mal das war kein Witz, die haben wirklich Ersatz geschickt, habt ihr reklamiert
oder die was? Haben tatsächlich, die haben tatsächlich wirklich Ersatz geschickt und haben sich entschuldigt und fand ich super nett. Und die Kleine hat sich auf die neuen Pferdchen gefreut und jetzt haben wir die zum Beispiel als den Ersatz. Ne? Also sie hat jetzt keine neuen gekriegt, sondern den Ersatz, den haben wir jetzt in den Weihnachtskalender gepackt.
Ja, ja, ja. Das, ja, aber genau, aber sowas, so, ne? So Kleinkram irgendwie. Ne?
Ja, aber tatsächlich, also die sind in Weihnachtsstimmung, ich noch nicht so, ehrlicherweise.
Ja, ich habe irgendwie
voll Bock. Ich glaube, das kommt jetzt erst so.
Ich habe richtig Bock. Aber mir liegt es auch, glaube ich, dran, ich nehme dieses Jahr relativ früh Urlaub. Also jetzt auch nicht, wer weiß, wann ich irgendwie am 19. oder so, also ich glaube ein, zwei Tage, bevor dann alle weg sind.
Ja.
Aber das ist jetzt halt auch nicht mehr lange, ne?
Also ich habe mir dieses Jahr 3 Wochen Urlaub dann auch gegönnt, ne? Also über Weihnachten und bis ins neue Jahr rein. Und das heißt, wir müssen sehr viel vorproduzieren, wenn wir den können.
Shit, ne? Jetzt, wo du das sagst, bei mir sind es, glaube ich, auch knapp 3 Wochen. 2,5 oder so. Das ist
schön, dann sind wir ja völlig, dann sind wir völlig tiefenentspannt.
Ja, aber wir müssen wirklich vorproduzieren. Jahresabschlussfolge kommt, oh Gott, wir haben zu tun, Stefan, wir haben keine Zeit.
Scheiße, das, hast du Mathis eigentlich schon gefragt? Mathis, wo bist du?
Ja, der hört uns nicht mehr, ne? Glaube ich. Nee. Wir müssen ihm echt mal in den Arsch treten. Aber wir haben keine Zeit, Stefan, wir müssen Gas geben.
Wir haben keine Zeit und vor allen Dingen, wir dürfen eins nicht vergessen, weil du hängst mir ja schon seit einer halben Stunde damit in den Ohren. Warte, ich mach mal so.
Oh ja, genau. Da wollte ich nämlich drauf hinaus, bevor wir hier gleich in Glühweinstimmung kommen, bleiben wir lieber nochmal ein bisschen in Bierstimmung.
Boah, ich bin gar kein Glühwein-Fan, ne? Da kriege ich immer Sodbrennen von. Ja.
Ich wollte zu meinem Vegan-Feste, was auch kurz vor Weihnachten ist, zu dem du ja dann auch eingeladen bist.
Wenn du den selber machst und da nicht die letzte Plörre reinschiebst, dann ist das okay. Ja,
es wird ein
dann
super Jahrgang aus dem Hause Oldie. Ach, der also, natürlich nicht der selber, von, bist du
der,
verrückt?
Der aus deiner Pizzeria, den du, wenn du 10 Pizzen gekauft hast, gratis mit dazugekriegt hast. Ne? Aus dem. Ich kann dir noch ein bisschen Glühweingewürz mitbringen. Geizhals.
Ich habe den ganzen Scheiß hier, ich habe auch Glühweingewürz hier, alles kein Problem.
Du weißt, dass ich aus Düsseldorf komme, ja, ich will.
Du willst
ja,
alt, ne?
Ich wünsche mir nicht, nein, Altbier wäre auch toll, aber ich wünsche mir ja eigentlich einen Weißwein-Glühwein.
Ja, ja? Ohne Scheiß, das ist ja voll Hipster-Kacke, ne? Aber ich hatte den jetzt
auf dem Firmenfeier
auch. Ich finde das
schmeckt voll lecker.
Ja, ich mag das auch gerne.
Also Weißwein ist der bessere Rotwein.
Ja. Ja. Das ist irgendwie, mir war das früher nicht bekannt. Also den gibt es schon immer, keine Frage, ne? Aber das war irgendwie nie ein Thema bis Corona, kann das sein? Und dann auf einmal schoss der irgendwie so aus dem Boden.
Also in Düsseldorf war das schon länger ein Thema, deswegen habe ich den Joke ja gerade gebracht.
Ach so.
Aber ja.
Okay. Ja. Ich hatte so das Gefühl, dass das so 2020, als alle Weihnachten im Lockdown
gesessen haben, ist das doch auch immer
relevant.
War schon vorher ein Ding. Nee, war schon vorher.
Ja.
Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also Glühwein kannst du gerne machen, gib dir Mühe, ne? Spuck da mal ordentlich rein.
Ja, ich habe auch schon ein paar Kisten Bier geholt, keine Sorge.
Das welches Bierchen hast du denn da jetzt wieder vor dir stehen?
Ich habe jetzt tatsächlich immer noch für die letzten 300 Folgen, nein, die letzten 3, glaube ich, habe ich hier ein Becks Gold vor mir stehen.
Ach, schon wieder.
Ja, ich weiß, ich bin langweilig, aber ich trinke halt nicht so viel und ich habe eine Kiste geholt. Bis ich die weg habe, dauert das halt bei mir.
Okay.
Was hast du denn?
Helle Farbe, hell dunkel, wie schmeckt es dir denn? Ist leicht im Abgang, ne? Schmeckt irgendwie nach Wasser, glaube ich, ne?
Ja. Also es sieht halt tatsächlich golden aus. Der Witz ist ja, dass die das in so einer klaren Flasche, also die ist nicht grün oder braun, sondern halt Weißglas, ne? Und dadurch sieht es halt wirklich golden aus, obwohl es eigentlich nur diese scheiß Bierfarbe halt hat.
Ja, und das ist nach allen Regeln der Kunst halt einfach scheiße.
Echt?
Und daran merkst du halt einfach, dass man sich keine Mühe gegeben hat, weil Bier gehört in dunkle Flaschen. Bier verliert nämlich Geschmack, wenn es dem Licht ausgesetzt ist.
Ich bin mir nicht
helle sicher. Flasche bedeutet, ist so.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Bier ist, was da drin ist. Es könnte auch Urin
sein oder sowas. Das kannst du ja wie Corona, also das Bier und Heineken, kannst du da in einem Zug mit dem nennen. Also das schmeckt ja alles nach nix.
Ich probiere jetzt erstmal. Prost.
Ja, ja, Prost. Ich habe übrigens ein Oberdorfer Helles. Bayerischer kann das Label nicht aussehen. Habe ich auch mal
blau-weiß kariert.
Ja, ja, ich hab das auch auf unserer Story jetzt auf Instagram habe ich das gepostet mit einer schönen, tollen Kerze, ja, die hier total besinnlich neben mir herumflackert. Und wenn ich das so trinke, Moment.
Ich bin gespannt.
Dann schmeckt das süffig, vollmundig, so wie so ein naturtrübes. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob es naturtrüb ist, aber ist es nicht, ist es klar, aber es schmeckt sehr voll. Den Nachteil, den ich bei vielen hellen Bieren gerne mal habe, ist, dass die dann irgendwie so halb nach irgendwas schmecken. Das heißt, das ist nicht würzig, aber auch nicht spritzig. Und dann habe ich immer das Gefühl, das ist so sirupartig, aber irgendwie nicht geil.
Also
aber
Heineken
das Oberdorfer hier, das, ja, aber das Oberdorfer hier, das schmeckt ganz gut.
Ich muss ja, glaube ich, auch mal wieder so ein paar einfach so verschiedene Einzelflaschen. Die kriegst du ja schon mal in gut sortierten Getränkemärkten, kannst du ja auch Einzelflaschen dem mal so. Also jetzt nicht den Standardscheiß. Klar, Einzelflaschen kriegst du überall, aber ich will halt nicht Köpi und Hansa, sondern was Ordentliches. Ja, ja, ich glaube, ich werde das mal wieder machen, damit ich hier nicht immer den gleichen Scheiß erzähle. Und ich bin ja auch durchaus für verschiedene Biere zu haben. Es gibt übrigens eine frühe Folge, die ich mit Mattes gemacht habe, wo wir mal so ein Biertasting gemacht haben. Das müssen wir auch mal machen irgendwann. Da sitzen wir uns zusammen, trinken einfach eine Kiste Köpi und erzählen einfach über jede Flasche, das wäre was anderes.
Ich finde, einmal im Monat können wir das machen, dass wir sagen, jetzt holt sich mal jeder ein anderes Bier.
Ja.
Und ich mache das tatsächlich, ich bewerte Biere in so einer App. Ja,
ach, du hast das auch.
Ja, mich hat da irgend so ein Kollege von meiner Frau, der hat mich da irgendwie angefixt. Ich habe jetzt an die 100 Biere bewertet. Oh, er hatte schon 1300 oder so. Der Affe ist nicht zu bremsen, Wahnsinn. Ich glaube, der hat da auch irgendwie so ein Supply neben sich, also direkt im Haus neben sich und kann da jeden Tag runter und irgendwie 10 neue Flaschen nach oben holen. Nein, aber lange Rede, kurzer Sinn, ist ja ganz lustig. Und wir können das ja gerne mal machen.
Ja.
Und dann haben wir ja auch besinnliche Stimmung, zum Beispiel so wie heute, um einfach mal so klassische Herbstmusik zu besprechen.
Klassische Herbstmusik, Stichwort, ne? Das ist vermutlich das, worüber wir heute reden, kann man vielleicht so nennen, oder?
Also es ist wirklich tatsächlich eine Band, die ich hauptsächlich dann höre, wenn es dunkler wird. Also eigentlich im Herbst und Winter.
Achso, ich dachte abends.
Im Sommer höre ich dann eher wieder Scooter oder Heavysaurus. Aber wir reden ja heute über Opeth.
Genau, ich wollte dich gerade fragen, was haben wir uns denn heute vorgenommen? Wir haben uns ein dickes Brett auf jeden Fall vorgenommen und das Brett heißt Opeth. Beziehungsweise eigentlich heißt es ja noch anders, aber es kommt von Opeth. Ja, wollen wir einfach mal ein bisschen was, so ein paar Infos über Opeth
hier mal austauschen. Knall die Fakten raus, alle.
Ja, nur ganz kurz, also ihr könnt das alle natürlich viel besser selber recherchieren, wenn ihr wirklich in die Tiefe gehen wollt. Aber hier, damit ihr wisst, worüber wir reden. Wir reden über die Band Opeth. Das ist eine schwedische Metal-Band, die gegründet 1990 in Stockholm. Über Besetzung etc. reden wir nachher noch mal ein bisschen detaillierter. Auf jeden Fall, die steht ja fast schon so ein bisschen typisch oder archetypisch dafür, dass diese Band sich in verschiedenen Phasen ihres Werdens unterschiedlich entwickelt hat, ne? Und wo diese Reise geendet hat, das werden wir gegen Ende dieser Folge dann erfahren, genau. Und wo sind wir jetzt? Aber es ist ein ziemlich großer Bogen, den die gemacht haben, ne? Seit 1990 bis
jetzt. Ja, es ist schon wahnsinnig krass. Also für die Leute, die mit Opeth gar nichts anfangen können, ich weiß zwar nicht, warum man die Folge dann jetzt hören sollte, aber
wegen unserer königlichen Stimmen.
Hundertprozentig. Also Opeth sind ja nicht nur eine Death-Metal-Band, sondern sie sind eine progressive Death-Metal-Band, die extrem vielschichtig sind und die, seitdem sie sich 1990 gegründet haben, über Dekaden mittlerweile sich extrem entwickelt haben, extremen Einfluss auf das ganze Prog- und Death-Metal-Genre hatten. Und bekannt sind sie eigentlich dadurch, dass Mikael Ackerfeld, der Leadsänger, den wir nachher vielleicht dann auch nochmal bei der Besetzung hören werden, dass der immer schon eine engelsgleiche Bass-Bariton-Stimme hatte, gleichzeitig mit die besten Death-Metal-Growls, die man im Genre zu hören bekommt. Und das Ganze ist ein ganz, 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 ganz wilder Mix, der sich in verschiedenen Phasen immer mal wieder geändert hat. Die Band ist nie langweilig gewesen, die Band hat nie aufgehört, sich weiterzuentwickeln. Eins kann man aber jedenfalls sagen, die Band hat nie Popmusik gemacht.
Nee,
das ist ein Disclaimer, den ich wirklich sagen kann. Es gibt viele Menschen, viele Freunde auch, viele Bekannte, die sagen, boah, ich kann mit der Scheiße nichts anfangen.
Ja.
Das kann ich völlig verstehen. Trotzdem seid ihr scheiße.
Ja, ihr habt keine Ahnung von Musik.
Und ihr habt keine Ahnung. Genau, das wollte ich gerade sagen. Dementsprechend haben wir uns das jetzt mal zu Herzen genommen und haben gesagt, wir beleuchten jetzt erstmal die verschiedenen Phasen, die Opeth eben durchwandert hat und besprechen dann am Ende, also ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, Darf ich das?
Ja, bitte.
Es ist für mich eine Offenbarung. Ja? Wir besprechen das neue Album, das sie gerade rausgebracht haben, am, lass mich nicht lügen, 22. November.
Genau.
The Last Will and Testament.
Via Nuclear Blast. Tatsächlich. Obwohl, ich bin ehrlich gesagt, was diese Labels angeht, bin ich so ein bisschen.
Obwohl das Label ja eigentlich Raining Phoenix ist.
Genau, also ne? Irgendwie verstehe ich ja auch nicht so. Ist aber scheißegal. Ja. Auf jeden Fall, das ist das
14.
Album, ne?
14. Album und. Ja.
Und wir gehen ja gleich noch mal ein bisschen auf die Phasen ein, aber ich habe mal gerade mir so angeguckt. 1995 ist das erste Album erschienen, ne?
Mhm.
Das heißt, wenn man das jetzt mal hochrechnet auf die vergangenen, ach du Scheiße, fast 30 Jahre, ja. Die haben in der ersten Zeit, so bis 2005, 2008 rum, ne, war das längste, was man zwischen zwei Alben lag, so zwei, drei Jahre.
Ja, das war krank. Also der Output war krank an Schnelligkeit.
Also da haben sie deutlich nachgelassen.
Schlagzeile
also
gehabt.
Das letzte, was jetzt vor dem aktuellen erschienen ist, ist 5 Jahre her fast, ne? Also ja, ziemlich genau 5 Jahre. 5 Jahre und ein bisschen. Und davor waren die Phasen deutlich kürzer meistens.
Mhm.
Ja. Ja gut, dann, wir haben es versprochen, du musst es halten. Erzähl uns mal ein bisschen was über.
Also ich würde
über die musikalischen
also erstmal,
Phasen, die Opeth so gemacht hat.
Ja. Erstmal Prost, ne?
Ja, genau, Prost
nochmal
zwischen. Der ist auch geil.
Jetzt auf müssen, die Kerze.
Jetzt müssen die immer zuhören Opeth. Hier, wie wir uns hier einen reinpfeffern. Ja.
Tja, so ist das. Ich habe aber nur ein Bier. Danach muss ich auf harten Stoff umsteigen.
Ja, genau. Der Wodka steht schon bereit, ne?
Ja. Nein, also ich habe ja gerade schon gesagt, Opeth haben grob für mich, ja, ich habe das jetzt mal online Amateurrecherche technisch aufbereitet, eigentlich 3 Phasen durchlaufen. Mhm. Ja? Also wir haben die frühe Phase, die würde ich jetzt mal bis 1998 einordnen, die umspannte die Alben Orchid, Morning Rise und My Arms, Your Hers.
Ja.
Ist vor allen Dingen dadurch bekannt, dass sie atmosphärischen Death Metal und progressive Einflüsse miteinander gemischt haben. Die Periode ist definitiv die roheste. Ne, man hat natürlich damals auch noch keine modernen Produktionsmittel gehabt, sodass eben die Alben auch relativ roh klingen, aber eigentlich den Test of Time ganz gut bestanden haben. Sehr ambitiöses Songwriting und ein Hang dazu, ausufernd lange Songs gehen 15 Minuten zu schreiben. Ja?
Damals auch schon?
Damals auch schon, ja. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass er trotzdem damals schon die Stilmittel gab, die wir auch heute haben. Das heißt, wir haben Clean Gesang, wir haben Death Metal Growls, wir haben melodisch Moll, Schrägstrich, westlich angehauchte orientalische Parts, die eben sich durchziehen. Irgendwann kam dann in der zweiten Phase eine Hammond-Orgel dazu, Keyboards dazu. Ja, das heißt, in dieser ersten rohen Phase hat man das noch nicht so großflächig gehabt.
Mhm.
Ja. Wir haben auf jeden Fall viel experimentiert und das ist klassisch für so eine Band, dass die halt erstmal ihren Sound gesucht haben. Das heißt, auf der Orchid klingt das alles noch relativ deathig und spätestens bei der My Arms, Your Hers hört man dann wirklich die Signature-Stilmittel, die Opeth eben benutzen. Ne, diesen Wechsel, Clean-Gesang, Death-Metal mit Prog-Elementen, unglaublich atmosphärisch. Das ist so die erste Phase, die bis 98 ging. Wenn ich mal drüber nachdenke, meine Güte, da bin ich in Grundschule gegangen. Ja, da hat der schon geile Mucke geschrieben, der Penner. Ja, zweite Phase hat sich dann angeschlossen und das ist dann im Endeffekt.
Sorry, möchtest du uns aus dieser frühen Phase vielleicht Songs empfehlen? Weil ich muss sagen,
ja,
ich bin
gerne.
Da gar nicht drin.
Also
ich habe da ehrlich gesagt, ja, ich bestimmt mal gehört die Alben, aber boah, kein Plan.
Also ich würd mich da wirklich auf einen Song beschränken. Also wirklich nur einen.
Mhm.
Das ist von der My Arms, Your Hers. Das ist Demon of the Fall. Das ist ein Song, der auch heute noch den Test of Time besteht, der heute in Opeth sind ja dafür bekannt, live relativ oft ihre Playlist auch radikal zu wechseln und ständig neue Songs zu spielen oder Songs, die sie seit Jahrzehnten nicht gespielt haben. Demon of the Fall ist immer wiederkehrendes Mitglied dieser Setlist und sie haben ihn mittlerweile ein bisschen aufgehübscht. Ne? Da sind ein paar Keyboard-Flächen, Hammond-Orgel-Parts mit dabei.
Mhm.
Da empfehle ich ein, zwei Live-Alben, die Opeth auch in ihrer Diskografie eben veröffentlicht haben, wo der Song auch drauf ist, kann man sich uneingeschränkt anhören. Ist ein wirklich toller Song, der eben auch schon die Stilmittel aufweist, die dann Opeth später haben. Ne? Das Ganze ist dann in der, ich nenne das jetzt mal zweiten Phase, das ist dann die Phase, wo sie berühmt geworden sind, so dass da eigentlich, also Phase 1999 bis 2008, wo du einfach merkst, was das damals schon für eine krasse Band war. Die haben eine in einem Tempo krasse Alben rausgehauen, die heute noch von vorne bis hinten geil sind. Angefangen mit der Still Life, ja, die für mich so ein bisschen der Hidden Champion ist, weil es, kann man jetzt ja schon mal sagen, das einzige Konzeptalbum, was sie geschrieben haben, bevor sie das aktuelle Konzeptalbum geschrieben haben.
Ich dachte, die haben praktisch nichts anderes gemacht.
Nee. Also auf jeden Fall ist die Still Life ein Album, das unglaublich komplex ist für die damalige Zeit. Da haben sie schon angefangen, die Songs ein bisschen kürzer zu machen. Das heißt, der längste ist da 11 Minuten 30. Auch also meine Empfehlung, The More.
Die Radio Edit.
Also das, genau, also das More. Ja.
Ja.
Und ja.
Ja.
Danach kommt ein Album, das, glaube ich, jeder schon mal gesehen hat. Jeder schon mal irgendwo im Plattenladen damals auch vielleicht in der Hand gehabt hat und wahrscheinlich auch, ich sag mal, selbst wenn man Opeth nicht mag, auch schon mal gelesen hat. Ja, das ist dann das Album, mit dem sie so richtig berühmt geworden sind. Das ist das Album Blackwater Park.
Ach, da bist du bei dem Blackwater Park. Ja, okay.
Ja, das ist 2001 erschienen, ist ein krasses Ding. Also immer noch regelmäßig in meiner Herbst-Playliste. Ja. Unglaublich düster, unglaublich bedrohlich in den Klängen. Damals schon einen Teppich gehabt, also da ist bis heute unerreicht. Viele haben versucht, es zu kopieren, keiner hat es geschafft. Ja. Einfach nur so richtig evil. Und wenn ich davon einen Song empfehlen könnte, dann wäre es tatsächlich einer der weniger bekannten. Das wäre dann Dirge for November, der in einem unglaublich schönen Clean Part anfängt und dann in einem unglaublich treibenden Double Bass Part, Death Metal Part vor sich hintreibt wie so eine Walze. Ja, ist gar nicht so schnell. Ja, ist einfach treibend.
Ja. Ja, nice.
Ja, kennst du denn einen Song von diesem Album, mein Lieber?
Ich habe die tatsächlich irgendwann letztens gehört, als ich mal mit Mattes über die Band hier gesprochen habe. Ist schon ein bisschen her, ein Jahr oder so. Ich habe die, ich habe so ziemlich jedes Opeth-Album in der Zeit gehört, aber ich habe die halt so weg durchgehört, ne?
Ja.
So, ja. Und die auch, aber ich glaube, ich muss die
doch. Ja, kann man ja, ne? Man kann die ja grundsätzlich durchhören. Also, wenn man so ein bisschen empfänglich für die Mucke ist, macht das ja einfach Spaß, ne?
Ja, ich habe mich damit immer ein bisschen schwer getan. Da können wir aber später, glaube ich, nochmal drauf. Ja. Also spätestens in meinem Fazit zur aktuellen Platte möchte ich da gerne was zu sagen. Aber ich habe mich mit Opeth tatsächlich immer schwer getan in der Vergangenheit. Und,
ja, da bist du ja nicht der Einzige. Und ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ich habe auch erst 2010 zu denen gefunden. Und das ist klassisch so gewesen, dass muss man ja auch nicht verteidigen. Ne? Ich habe eingängige Musik lieber gehört. Ja? Also ja, poppigeren. Klar. Death Metal, Melodic Death Metal, Power Metal, Heavy Metal. Und Opeth war für mich immer schwer verdaulich. Ja? Allein durch diese 10 Minuten Eposse, Epen, ist das schon abschreckend. Ne? Und dann sind die auch wirklich nur düster. Da sind ja keine Maiden-In Flames-artigen Melodien verbaut, sondern es ist immer nur düster.
Naja.
Das war eine Art von Musik, die zu meinem fröhlichen Leben damals einfach nicht gepasst hat. Ja. Ja,
und jetzt, wo alles scheiße ist, kannst du das besser genießen. Ne?
Nein, aber grundsätzlich bin ich dann tatsächlich, da sind wir damals Anfang November, auch da wieder, ne, Herbstzeit, mit unserer Band 3-4 Tage in Polen auf Tour gewesen und nachts sind wir Auto gefahren, über die polnische Landstraße, also auch wirklich ein Erlebnis, ne, also gefährlich. Mhm. Und damit wir wach bleiben und aufmerksam, hat dann einer nach dem anderen ein Album reingeschoben, das wir uns von vorn bis hinten angehört haben. Und komme ich gleich zu. Das war dann die Watershed von Opeth, die wir dann gehört haben. Aber dadurch habe ich Opeth dann erst kennen und lieben gelernt, weil ich dann gemerkt habe, ach scheiße, Mann, das ist ja crazy gut. Ja? Also im Endeffekt haben Opeth nach dem Blackwater Park dann ein Doppelalbum rausgebracht, was sie dann 2002 und 2003 veröffentlicht haben. Das ist Deliverance, ein volles Death-Metal-Album. Mhm. Also richtig hart auf die Fresse. Und 2003 dann die Damnation, die nur Clean-Songs enthält.
Okay, also
Nur Balladen. Ja. Ja. Das heißt, die haben einfach hier ein Doppelalbum gemacht und haben das einfach über 2 Jahre gesplittet. Und
okay, das war aber so auch gedacht als Doppelalbum.
Ja.
Okay.
War eigentlich so gedacht und das Cover-Artwork ist auch relativ ähnlich. Ist auf jeden Fall.
Warte nochmal kurz. Die Deliverance, das ist die, die nur Death Metal ist und die Damnation ist die Clean?
Genau, und das ist nämlich das Lustige daran. Man denkt, es ist andersrum. Das habe ich nämlich auch am Anfang gedacht. Und habe dann die Deliverance angemacht, weil ich mal ein bisschen Bock auf ruhige Musik hatte, als ich die beiden Alben noch nicht kannte.
Die Ohren und die Damnation.
Boah, ist mir völlig um die. Richtig, genau. Ja, genau. Okay. Und wenn ich von der Deliverance einen Song empfehlen kann, ist es der gleichnamige Titeltrack. Der ist auch immer noch ständiges Mitglied in der Live-Setlist bei denen. Das macht einfach richtig Bock, dieses Lied. Knallt richtig rein, ist bekannt für sein Ausroh, völlig vertrackt, so ein bisschen Meshuggah-artig, technisch gespielt das Ende. Richtig, richtig, richtig geil. Und danach, wie gesagt, die Damnation, ein rein cleanes Album und da kann ich den Song Hope Leaves, oh, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber denke, wenn ich drüber rede, den Song Hope Leaves kann ich da empfehlen. Und den kann man sich auch richtig, richtig gut auf einer Live-Aufnahme anhören. Und zwar, lass mich nicht lügen, das müsste die Live at Royal Albert Hall sein. Lass mich mal kurz nachschauen, das habe ich jetzt. Ja, das ist die, ja.
Von 2010.
Genau, in Concert at the Royal Albert Hall, da war Opeth, auch da, lass mich nicht lügen, die erste Death-Metal-Band, die jemals in dieser heiligen Halle in London spielen durfte. Und dann auch noch völlig krass und krank produziert. Also können wir gerne auch, wenn ich dich mal besuche oder du mich mal besuchst, an so einem schönen Abend uns einfach mal reinziehen, das Ding. Also die haben das Blackwater Park Album in Gänze gespielt und danach noch ein paar Songs von den anderen Alben. Ein pro Album haben sie dann noch dran geknallt. Also es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig geiles Erlebnis. Hat mich umgehauen. 16 Songs damals, 2010. Und dann kamen die beiden Alben, die ich jetzt mal als die absolute Hochphase beschreiben würde. Ja, das ist einmal die Ghost Reveries von 2005 und die Watersheds von 2008. Mhm. Und da haben sie dann zum ersten Mal wirklich auch einen, also vorher hast du schon Flächen gehabt, aber da haben sie dann mit der Ghost Reveries auch tatsächlich einen Keyboarder gehabt hinterher. Ja, der dann eben diesen Live-Sound, den sie hatten, der vorher eben nur aus Gitarrenmusik bestanden hat, den haben sie dann wirklich auch live erweitert, um jemanden, der tatsächlich Orgel spielen kann, der Keyboard spielen kann, und das hat den Sound nochmal unglaublich nach vorne gebracht. Das heißt, auf einmal wurde alles noch viel komplizierter.
Ja.
was das ja nicht unbedingt besser macht, aber Michael Ackerfeld, der Singer-Songwriter / Bandleader, ist einfach ein unglaublich kreativer Kopf. Der hat es wirklich geschafft, bei jedem Album nochmal einen draufzusetzen bis dahin. Ja? Das heißt, Ghost Reveries und Watershed sind nochmal deutlich experimenteller.
Und weißt du was, die Ghost Reveries, das ist tatsächlich die einzige, von der ich sagen würde, die kenne ich, also bis zum aktuellen Album, weil die habe ich mir nämlich auch geholt damals um die Zeit, so 2005, als ich noch relativ frisch metalmäßig unterwegs, also schon ein paar Jahre, aber da hat man sich halt alles so gekrallt, was man irgendwie kriegen konnte. Und das kam halt raus und hat halt auch super Kritiken eingefahren. Und dann Also mich hat die immer so ein bisschen abgeschreckt, weil der erste Song 10,5 Minuten.
Alter, Ghost of Perdition, der erste Song ist so ein Knaller.
Der ist auch geil, aber der ist auch 3 Minuten 50, wäre der auch geil gewesen. Aber der ist halt, der ist halt 10,5 Minuten. Dann The Baying of the Hounds, der zweite, ist nochmal noch länger, sogar nochmal
10 Sekunden
länger. Und dann wird's kürzer, Beneath the Mire ist dafür dann nur 8 Minuten. Dafür wird das Ganze vom übernächsten Reverie Hurricane Forest mit 11,5 Minuten wieder getoppt.
Das hat mich damals. Das ist aber wieder der Nightwish-Moment. Das ist ein Intro im Song quasi. Also Harlequin Forest ist eigentlich die Kurzversion, also die Radiofassung, wenn du es so sehen möchtest.
Ja gut, aber trotzdem.
Aber trotzdem.
Wenn du mal guckst, ne, von den 8
Songs, du hast ja vollkommen
sind 5
recht.
Über 10 Minuten. Ne?
Ja, dann machst du die Platte halt einfach an und hörst dir entweder Hours of Wealth mit 5 Minuten 20 oder Isolation Gears mit 3 Minuten 50 an.
4 sind über 10 Minuten. Ja. Aber 8 Minuten
ja, ich und 7 dir ja vollkommen
Minuten recht. So, ne? Also ist schon
heftig. Aber Alter, diese Platte, die war auch einfach nur unfassbar krass.
Die war nicht schlecht, nur das für meine Lebensverhältnisse damals, alles faster, harder und so, ne, war das einfach nicht das Richtige. So,
Progenies!
Ja,
das. Of the Great Apocalypse.
Ja, stimmt, das war auch die Zeit. Ne? Aber das hat mich halt so gerade in so einer.
Also Hoshi war in so einer Demo-Phase.
Wo es halt mir nicht schnell und hart genug sein konnte.
Ich mach dir doch keine Vorwürfe. Es geht mir ja genauso. Ich habe ja auch habe ich ja gerade gesagt, 2010 damit angefangen. Und im Endeffekt war es bei mir ja auch so. Ich habe, als die Scheibe rauskam, den einzigen Song, den ich von der Scheibe damals gehört habe, das war The Grand Conjuration. Eine Musik-Video-Auskopplung, die, richtig cool, aber die war zu vertrackt. Ne? Das war viel zu technisch für mich damals. Ich habe total auf COB, also Children of Bottom Up gefahren, Dimmu Borgir, Amon Amarth, Iron Maiden, ne, das war halt genau das, was OPEF nicht ist.
Genau, und so war es bei mir halt auch, ne?
Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, retrograd betrachtet.
Ein Meisterwerk.
Der Kinder-Stefan, der hat das nicht verstanden. Ja. Ich verstehe das, ich liebe das, ich finde das geil, es ist ein musikalisches Meisterwerk.
Ja, gar keine Frage.
Um dann jetzt mal auf die Tour 2010 zurückzukommen, Kollege Diego, ja, liebe Grüße an dich, liebe Grüße nach Münster. Hat dann die Watershed von 2008 reingemacht. Mhm. Und ich habe nur krasse Erinnerungen an die Platte. Die fängt mit einem unglaublich coolen, balladigen Duett, also Michael Ackerfeld, Gastsängerin, an Coil. Ja? Also ein unfassbar schönes Lied und fadet dann in Heir Apparent, in eine der krassesten Death Metal Schubsorgien aller Zeiten, die wirklich nur nach vorne treibt, bevor das Ding dann, und Heir Apparent ist ein Song, der wirklich fast ausschließlich vermindert ist, also so richtig bedrohlich geschrieben. Mhm. Und dann wechselt das Ganze in The Lotus Eater und du hast auf einmal das Gefühl, irgendjemand ist auf Koks, und springt durch den Raum und Super Mario spielt da an der Orgel mit und völlig krank, bevor du dann Songs kenne ich auswendig, deswegen kann ich da so runterquatschen hier. Bevor das dann nach dieser Drogenorgie auf einmal in Burden, in der Ballade des Albums endet. Und du dir einfach denkst, meine Fresse, was hat der Typ genommen?
Hier Lotus Eater, der Song, das war damals so ein bisschen, da sind die, glaube ich, live häufig mit eingestiegen, kann das sein? So um die Phase, also den meine
gerne
ich,
mal. Ja, ja.
Den meine hätte ich hier und da mal live gesehen. Ja, genau, das ist ja auch sehr ikonisch, ne? So dieser Eingang davon. Naja, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die nicht möglicherweise sogar auch im Schrank habe. Das könnte sein, dass ich mir die irgendwann mal später geholt habe, weil den Song, der ist halt auch einfach großartig und der bleibt auch sofort hängen, der ist wirklich geil. Keine Frage. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, den empfehle ich jetzt.
Ja, ist doch schön. Ja, geht dann auf jeden Fall weiter. Das Album hatte eigentlich nur Killer, keine Filler, ja. Mhm. Ja, und war halt 2008, ne? Und ich habe die Band erst 2010 kennengelernt und dann kam für mich ein Bruch, weil sie haben dann 2011 verkündet, sie bringen jetzt ein Album raus und das wird Prog-Rock.
Ja.
Und da war ein Cut, ne? Das heißt, du hast diese absolute Hochphase, Death Metal meets Koks, ja? Naja. Meets Clean-Gesang, meets krasse Scheiße und dann hat Michael Ackerfeld gesagt, boah, ich habe keinen Bock mehr auf Death Metal. Ich lasse die Band so, aber ich muss jetzt was anderes machen, sonst fällt die Band auseinander. Und dann haben die halt 2011 gesagt, sie machen jetzt wirklich nur noch Prog-Rock. Und das war für mich massiv enttäuschend, weil das war tatsächlich dann auch meine erste Tour, die ich mitgekriegt habe, wo dann wirklich rein, also von der Damnation, mhm, und von ein paar anderen Alben auch, aber da wurden halt wirklich, also Burden zum Beispiel, ja, von der Watershed, aber es wurden wirklich nur cleane Songs gespielt und das war schön und cool. Aber du hast gemerkt, das war auch damals dann in Köln in der Essen, in der Essigfabrik, relativ kleiner Laden. Du hast gemerkt, die Besucherzahl ging runter. Mhm. Das war trotzdem ein geiles Konzert und ich habe eine geile Liveband gesehen. Aber
ja, aber nicht das, wofür du da hingegangen bist, ne?
Ja, es hat, ich wusste ja, worauf ich mich einlasse, aber es hat mich nicht zu 100% befriedigen können. Also,
aber das ist so schade, dass so Bands dann, also es spricht ja nichts dagegen, wenn man sich dann verändert, ne? Also das sollen sie auch gerne machen. Also gerade in einer Band wie Opeth kann man das gar nicht absprechen, weil dazu ist Michael Ackerfeld einfach auch zu sehr Künstler, als dass der irgendwie 30 Jahre das Gleiche machen könnte. So vollkommen okay. Aber man muss ja, ja, dann nicht irgendwie seine Vergangenheit dann so
vergessen. Haben sie dann, ne, auch nicht, nee, haben sie dann auch nicht gemacht. Alle Touren, die danach stattgefunden haben, alle Konzerte, die danach stattgefunden haben, waren mit einem gemischten Set. Das, ja, heißt, okay, du hast immer eine gute Mischung zwischen, also es war wirklich ein reines Happening, dass da wirklich mal eine Tour gemacht wurde mit nur Clean Songs. Einfach, glaube ich, weil er es mal machen wollte. Mhm. Aber er hat es nie verleugnet. Und er hat jetzt auch mit dem neuen Album gesagt, er hat ja auch nie gesagt, dass er es nie wieder machen wird. Also von daher, es war eine Phase, die zugegebenermaßen mit 16 Jahren.
Naja, das war schon lang. Ne?
16 Jahre, mein halbes Leben, hat eine meiner Lieblings-Herbstbands hat mich betrogen. 16 Jahre lang. Also, nein, ich muss wirklich sagen, alles, was danach kam, wir reden über 4 Alben, war geil. Das war eine Mischung aus psychedelischem Rock, Progressivrock à la Deep Purple, Schrägstrich Rainbow. Da war alles drin, was das Herz begehrt, wenn es wirklich um 70er Jahre krasse Mucke ging und Prog-Rock. Und es war modern produziert und es hat auch Spaß gemacht. Aber sich so eine Platte am Stück anzuhören, die dann doch sehr eindimensional ist, weil du dir auf einmal dieses Stilmittel des Growlings weggenommen hast.
Naja.
Ich verstehe das, wenn man das Death Metal Growling nicht mag. Ich verstehe das auch, wenn man sagt, boah, geh mir weg mit den Krümelmonstern. Ja? Aber Opeth war halt diese Band, die dieses Stilmittel bedient hat und auf einmal war das weg. Das bedeutet nicht, dass ich nicht die Alben gut fand, die da rauskamen. Ja. Die habe ich gehört, aber die sind mir nicht im Ohr geblieben. Das heißt, ich hab so ein paar Songs, also von der Heritage zum Beispiel Devil's Orchid oder von der Pale Communion dieses Cusp of Eternity, wo sie dann eben auch eine Musikwiederauskopplung, mhm, von gemacht haben. Dann haben sie ja noch 2 weitere Alben veröffentlicht und ich habe immer pro Album gemerkt, dass ich deutlich weniger Interesse gekriegt habe, ja, weil es sich wiederholt hat.
Sorry, wenn ich dich noch mal kurz unterbreche. Zumal du ja, das wirst du sicherlich, wenn wir gleich über die Musiker reden, auch noch mal ausführlich sagen, aber zumal du ja mit Michael Ackerfeld halt auch jemanden hast, den man eigentlich growlen lassen muss. Also es ist ja eine totale Verschwendung, ja, das nicht zu machen.
Ja. Wie gesagt, beste Death Metal Vocals ever.
Ja, ja, genau.
Für mich zumindest. Ja.
Und sich da dann so künstlich das zu verwehren, ist ja irgendwie scheiße. Das wäre ungefähr so, wie ich spiele jetzt nur mit 4 Fingern an der linken Hand oder so.
Wie also gesagt, er hat es ja auch live nicht getan. Genau, aber er hat es ja live nicht getan. Er ist ja live weiterhin so aufgetreten.
Ja, klar. Ja, klar, aber auf den Alben halt nicht, ne?
Ja, genau. Und das hast du richtig gemerkt, ne? Man muss sich das mal reinziehen. Ich habe ja gerade ein paar Alben vorgelesen, aber die längste Phase, die jetzt war tatsächlich, also zumindest von den Jahren gesehen her, die Phase, in der sie Prog-Rock gemacht haben.
Der ist krass, ne?
Also wie gesagt, starke Deep Purple-Einflüsse, mhm, starke Rainbow-Einflüsse, starke Krautrock-Einflüsse übrigens auch noch, ja.
Würdest du die Ghost Reveries und Damnation da noch zuzählen schon zu dieser Prog-Rock-Phase oder tatsächlich dann erst mit der Heritage?
Nein, die Prog-Phase ist die Heritage. Die Prog-Rock-Phase, ne, ist ab der, okay, Heritage, ne? Ab 2011. Und die Ghost of Perdition,
ja,
und die Watershed sind der Höhepunkt des Death-Metal-Prog-Metal-Schaffens.
Genau, aber ja, es ist, also Prog waren die halt schon lange, darauf will ich
nicht. Ja, das haben wir ja von Anfang an gesagt, ja klar, ja, natürlich. Also Prog waren die immer. Ich habe ja von Anfang an gesagt, die haben 15-Minuten-Songs aufgenommen, ja, und vertrackte Scheiße geschrieben. Aber da haben sie dann wirklich gesagt, ich mache nur noch.
Ja, nur noch Prog-Metal, Prog-Rock.
Nee, Rock. Mhm. So, und da habe ich dann richtig gemerkt, also ich musste dann jetzt auch im Vornherein, habe ich mir das nochmal angetan. Ich habe dann die Incauda Venenum Habe ich mir nochmal angehört. Und, ja, da würde ich dann Hard in Händen nochmal empfehlen.
Ja.
Aber das ist ein Album, da habe ich mich durchgequält.
Ja, die habe ich auch gehört für die Folge damals, wo wir über die geredet hatten. Und ich weiß echt nicht mehr, in welchem Kontext wir darüber geredet hatten. Ich weiß es nicht mehr. Es ist, die Folge
war
ist
das nicht Schubladen? War das nicht Schubladendenken?
Ja, ich glaube schon. Da war es aber nur eine von mehreren Bands. Und da hatte ich so ein paar Alben, hatte ich mir davon gegeben. Die war da eben auch dabei, weil es ja da noch die aktuelle war zu dem Zeitpunkt.
Mhm.
Und ja, ich fand die halt auch anstrengend. Aber bis zum aktuellen Album hatten die halt eh mal einen schweren Stand bei mir. Deswegen, vielleicht muss ich es mir jetzt noch mal geben. Also auch andere Sachen von denen noch mal.
Mhm.
Jetzt so mit dem, mit dem neu gewonnenen Ohr für die sozusagen.
Ja, aber kommen wir doch mal apropos neu dahin, wo wir eigentlich hinwollen, nämlich zum neuen Album The Last Will and Testament.
Genau, und da können wir, ich würde sagen, das ist doch eigentlich eine gute Gelegenheit, um mal ein bisschen über die Leute hinter der Musik zu sprechen an der Stelle. Also
die Leute, die das Album mitproduziert, geschrieben, gespielt haben.
Also ich würde sagen, lass uns erstmal mit dem mit den Bandmembern anfangen und vor allen Dingen ein Name, der jetzt auch schon ein paar Mal gefallen ist, nämlich natürlich Michael Ackerfeld, Gitarrist und Lead-Vokalist sozusagen, der noch ungefähr 47 andere Instrumente spielt. Ich meine, einziges Gründungsmitglied, richtig?
Ja.
Ja, und ansonsten die anderen Namen, ich weiß nicht, also mir sagen die jetzt nicht so viel, aber vielleicht hast du hier und da was, so Martin Mendes
hätten wir am Bass. Also im Endeffekt Martin Mendes am Bass, Fredrik Akkesson an Gitarre und Backing Vocals auch und Joachim Swalberg am Keyboard unter der Hammond-Orgel oder dem Mellotron oder dem Piano oder den Synthesizern. Ja.
Mhm.
Alle vier jetzt schon lange dabei, also Joachim Swalberg ist da noch der Jüngste, der ist mit der, lass mich nicht lügen, Heritage dazugekommen, hat die glaube ich noch nicht, der hat die nicht mit aufgenommen, ist dann aber schon mit denen auf Tour gegangen, weil der alte Keyboarder ausgestiegen ist. Tatsächlich brandneu, also jetzt auch schon wieder zwei dabei, aber ist Valtteri Väyrynen, ein finnischer Schlagzeuger, relativ jung im Vergleich. Und der ist ansonsten bekannt über sein Intermezzo mit ganz lange Paradise Lost.
Ja. Bottom After
Midnight. Und Bottom After Midnight, das Projekt, was Alexi Laiho dann eben, bevor gestorben ist, eben betreut hat. Also das ist jetzt, ich sag mal, das, was jetzt am wichtigsten ist. Ansonsten, wie gesagt, alle anderen Mitglieder lange in der Band. Alles begnadete Musiker. Und also wenn man sich mit der Band auseinandersetzt, kennt man die Leute. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt schon hart nerdy, was wir hier machen, ne?
Ja. Wir haben neben den Festangestellten sozusagen, haben wir auf der Platte noch eine Reihe von Gastmusikern. Also es sind tatsächlich nochmal genauso viele Gastmusiker wie Stammbesetzung, nämlich 5.
Dann stell die doch mal vor.
Ich gehe da einfach mal durch von weniger bekannt zu bekannt, also vielleicht am wenigsten bekannt, weil eine anonyme Masse ist das The London Session Orchestra, also tatsächlich ein Orchester, was hier für Strings, also ich nehme mal an, Akustikgitarre zuständig ist.
Hast du jetzt gerade Akustikgitarre gesagt? Es geht ums Orchester.
Ja, aber Strings
um Streicher. Strings sind Streicher. Mensch.
Fuck, bin ich dumm. Du hast so recht.
Richtig. Das lassen wir jetzt drin hier, damit die Leute dich verachten.
Verachtet mich gerne. Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Mein Gott,
die haben ein Akustikgitarrenorchester eingeladen.
Ja, kann doch ein Zupforchester, meine Fresse. Ich habe jahrelang Mandoline gespielt. Das waren auch Strings. Ja, boah, hör auf, ey. Das war eine Scheiße, echt, ey. Nein, also es gab Hochs und Tiefs. Da reden wir ein andermal drüber.
Also, genau, man kann jetzt schon sagen, dass alles, was man auf dem Album hört, ist echt. Das heißt, da ist nichts vom Band, nichts aus der Retorte. Das heißt, außer
die Keyboards
London,
ne? Aber, klar.
Aber das London Session Orchester ist echt.
Ja, so. Dann haben wir auch vermutlich nicht so mega bekannt, haben wir Mia Westlund dabei. Die spielt Harfe, ein kurzes Stück auf einem Song. Und wenn ich jetzt hier der, die kommt aus Schweden, die gute Frau, also so wie die Band auch.
Ja.
Und wenn ich jetzt hier der Enzyklopädie Metallum glauben darf, dann ist das auch das Einzige, wo sie im metallischen Kontext bis jetzt aufgetreten ist.
Ja, das Interessante daran ist tatsächlich, dass Mikael Ackerfeld zu jedem Zeitpunkt auf dem Album gesagt hat, er möchte immer das richtige Instrument. Also he wants the real
deal. The real deal,
sagte
er
in diesem Interview gesagt. Genau. Ja. Genau. Und er hat sich dann auf die Suche gemacht und hat keinen gefunden und ist dann, nachdem er halt auch seinen Produzenten und so gefragt hat und der auch nichts wusste, hat er dann einfach mal recherchiert und hat in Schweden übers Internet dann eben wie heißt du nochmal?
Mia Westlund.
Genau, hat die dann gefunden, weil die eine kleine Firma in hat, der
Zeitung
die Hafen
ist ja drüber gestolpert.
Nee, und ich meine, es wäre online gewesen. Aber die haben
Also es war irgendwie ein Artikel über die in der Zeitung und dann hat er gesagt,
die will
ich kontaktieren sofort. Und die hat die hat ihm 3 Versionen oder so geschickt, meine ich, ne?
Ja, genau, weil die produziert halt, sie ist professionelle Hafistin, keine Ahnung, wie man das nennt. oder Hafnerin.
Hafenarbeiterin.
und die hat dann eben, das ist dann wirklich völlig emotionslos und unromantisch übers Internet gelaufen, dass sie ihm das aufgenommen hat und hat ihm das dann geschickt und er hat es dann eingearbeitet. Das heißt, auf dem Track, ne? Genau, die sind sich nicht persönlich begegnet, aber.
Also im Nachhinein vielleicht schon, aber jedenfalls nicht für die Aufnahme, also keine Ahnung, ist ja auch egal. Ja. Dann haben wir Mirjam Ackerfeld, das ist die Frau, ne? Von Mikael Ackerfeld und sie macht Spoken Words nur.
Also richtig gruselig, ne?
Auch nicht das erste Mal.
Crazy gut.
Die, also die hat auf der Incauda Veneno hat sie das auch schon mal gemacht für Opeth. Ansonsten auch bis jetzt musikalisch nicht nennenswert in Erscheinung getreten. Auf jeden Fall, genau, und dann jetzt der Elefant im Raum, unter den Gastmusikern natürlich noch dabei, Ian Anderson von Jethro Tull, genau. Eine Band, die tatsächlich mein Vater schon gehört hat und geliebt hat und Ian Anderson ist, was Musiker angeht, wahrscheinlich einer der frühesten, die ich namentlich kenne, deswegen. Also mein Vater hat selber lange Querflöte gespielt und das tut Ian Anderson hier auf der Platte auch, auf 2 Tracks tatsächlich und ansonsten spricht er, also Spoken Words, er spricht den
Notar.
Den Notar, genau.
Testamentsvollstrecker.
Damit aber natürlich dann indirekt gibt er die Worte des Hauptcharakters wieder, nämlich desjenigen, der halt dieses...
Wir wissen nur noch gar nicht, worum es geht.
Genau, das erarbeiten wir uns gleich, aber also er hat auch so eine geile Stimme, ne?
Deswegen wollte Mikael Ackerfeld ihn ja auch eigentlich haben. Und dann ist das ja nur durch Zufall so gewesen, dass sie dann miteinander gesprochen haben, während sie es produziert haben und Ian Anderson sich dann angeboten hat und gesagt, sag mal, brauchst du nicht eigentlich noch ein Flötensolo, wenn ich schon mal hier bin, so ungefähr? Dann,
ja, krass.
Ja, natürlich, klar. Ja, also überleg mal, ne, du fragst die Legende an der Querflöte, fragst du, ob er in Anführungsstrichen nur Spoken Words macht. Ja, also,
by the way, Jethro Tull haben auch vor nicht allzu langer Zeit noch mal ein Album rausgehauen. Der Typ ist
ich weiß, der ist
80 oder so.
Ich habe die auch 2022, so 2 Monate bevor mein Vater gestorben ist, habe ich die noch mit meinem Vater live gesehen. Das war auch schon cool. Also
Jahre. Ja. Genau, ich glaube Rockflöte oder so heißt das letzte Album. Ne? Ich habe es nicht gehört, aber ist schon.
Ja, ich habe da 1-2 Songs von live gehört. War ganz nett. Also ich sag mal, ich bin da auf dem Konzert gewesen, weil mein Vater da auch hin wollte. Und der ist eine Legende aus den 70ern und ist sehr gute Musik, aber es ist natürlich nicht mein Cup of Tea.
Auch so ein sehr extrovertierter Typ, der hat halt beim Querflöte-Spiel
sehr freundlich und polite,
auf einem Bein gestanden und solche Sachen.
Ich weiß nicht,
ob das mit 77 noch macht, aber auf jeden Fall, wo wir gerade drüber geredet hatten, rate mal, was er neben Vocals, Gitarren und Flöte noch gespielt hat bei Jethro Tull. Mandoline.
Selbstverständlich. Mandoline. Ja. Na toll, super.
Ja, ich meine, Jethro Tull, die Band kennt wahrscheinlich jeder unserer Hörer. Ob man die jetzt so aktiv auf dem Schirm hat, also vielleicht, wenn man ein Album von denen kennen muss, ist vermutlich die Aqualung, ne? Und das ist auch, es ist halt eben auch so ein Proggy-Zeug, ne? Wie das, über das wir hier heute sprechen. Also da haben sich auch 2 gesucht und gefunden.
Genau, und er hatte ihn ja vor ein paar Jahren schon mal angefragt. Die lustige Anekdote dazu ist, dass Ian Anderson ihm nie geantwortet hat.
Okay.
Und daraufhin hat er in irgendeinem Interview das wohl angemerkt, dass er ihm nie geantwortet hat. Und daraufhin ist das Label dann mit ihm in Kontakt getreten und hat gesagt, hör mal, wenn du mit ihm zusammenarbeiten, dann kannst du dich ja nochmal melden. Ne? Dann kriegen wir das schon hin. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass Ian Anderson einfach nicht so internetaffin ist in seinem Alter und dann einfach nicht drauf reagiert hat. Ne?
No.
Ja. Aber ist doch schön. Und ich finde, ist eine Sahnetruppe, die ein Sahnealbum jetzt auf den Weg gebracht hat. Und
wo du das gerade sagst, ne, wir haben ja tatsächlich das Album digital vom Label zur Verfügung gestellt gekriegt. Dafür erstmal herzlichen Dank an der Stelle.
Und wirklich vielen herzlichen Dank.
Ja, also auch wirklich auch cool, dass die Leute da beim Label sehr nette Kontakte. Also ich hatte mit einer Dame da geschrieben, ganz, ganz nett. Und auch, wir sind ja ein kleines Projekt hier, keine Frage. Und trotzdem, ja, gar kein Problem. Wir nehmen dich sofort auf hier in sämtliche Verteiler, keine Ahnung. Wirklich super. Also ganz, ganz toll.
Ja, also auch von mir auch nochmal danke. Und gibt dazu ja hoffentlich auch noch ein genauso sahniges Artwork.
Genau, dazu, das können wir jetzt gleich ein bisschen auseinandernehmen. Ich will nur einmal kurz in den Raum werfen, wer es gemacht hat. Das ist nämlich ein Herr namens Travis Smith. Sagt der dir was?
Legende, ja klar.
Ich wollte gerade sagen, das ist nicht das erste Album, was er gemacht hat, ne?
Ja, ja.
Er hat so Kleinigkeiten wie Amorphith und so, ne? Hat er
tausend Sachen alles, gemacht. Der hat alles
Thema,
gemacht.
Alles,
ja,
sagt er, ja, überall. Ja.
Also, der Typ ist bekannt wie ein bunter Hund und
Exorder, Emperor, ja. Ach, alles mehr. Ja, ja. Ja, gut, hat dann irgendwelche Boxsets, Lamp of God, Megadeth, ach, keine Ahnung.
Der hat ungefähr jede bekannte Band schon mal irgendwie
Overkill
beackert.
Ich könnte ewig so weitermachen. Also die Liste hier in der Enzyklopädie Metallum, die ist wirklich riesig. Also, und da ist, glaube ich, wirklich jeder Buchstabe mindestens einmal vertreten. Also Zimmer's Hole, damit endet's. Selbst hier, okay, die kenne ich jetzt nicht, Xanto Kreut. Keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall. Also
du brauchst jetzt nicht jeden Namen vorlesen, der da steht.
Nee, dann werden wir ja auch morgen noch mit beschäftigt. Taya Turun, wo wir vorhin bei Nightwish waren, hat er
ja, guck mal
tatsächlich gemacht. Also wirklich, wirklich, wirklich viel. Ja. Genau, aber lass uns in guter, alter und neuer Rost- und Stahlmanier doch mal besprechen, was wir auf diesem Artwork sehen. Möchtest du vorlegen oder soll ich vorlegen?
Oh, bitte. Mir ist egal. Ja, also wenn du mich schon so fragst. Ja.
Gib wir uns haben eine grobe Beschreibung erstmal.
Also wir haben ein sepiafarbenes, im Stil eines alten Fotos von Anfang 1900 gestaltetes Cover, das eine entweder Großfamilie oder Großfamilie plus Anhänge plus Speichellecker zeigt, die in einem sehr, sehr großen, ich würde es mal sagen, Ballsaal oder Teesaal sitzt und steht und hinten im Hintergrund sind sehr, sehr, sehr große
sehr hohe Fenster, ne?
Fast Fenster Decken. Von so einem Herrenhaus, genau. Und du hast dann in der Mitte über allem schwebt dann ein Opeth-Logo und dahinter ist ein großes Bild an der Wand, das aber von einem entweder Blendfleck oder von einem Brandfleck, einem Wärmefleck überdeckt wird.
Also heute wird man es wahrscheinlich Lensflare nennen oder so, ne? Aber es ist irgendwie so eine Eigenschaft, die diese Fotos damals so ein
bisschen. Ja, die haben halt diese Wärmeprobleme gehabt, ne? Dass dann eben die Farbe verschwunden ist und so weiter. Also das ist ja Hitze ist da, ne? Und dementsprechend richtig cool gestaltet.
Luckily convenient ist dadurch das Motiv des Bildes, was an der Wand hängt, unterhalb des Logos nicht zu erkennen.
Ja.
Und es steht zu vermuten, dass da unser Protagonist drauf zu sehen ist, aber das ist reine Spekulation.
Das ist reine Spekulation, denn ich kenne niemanden aus dieser Familie, außer die Person, die unten rechts im Rollstuhl sitzt. Das ist nämlich eine der Hauptpersonen des Albums. Ansonsten kann ich wirklich nicht sagen, wer da alles noch sitzt und
also die Gruppe
auf die Verlesung wartet.
Also du hattest die, oder wir hatten die Fenster schon erwähnt, das Bild, dahinter ist noch ein Kamin zu sehen, also alles wirklich sehr so Herrenhaus-mäßig. Ne?
Ja, also, stellt euch so einen Horrorfilm vor, da ist ein Herrenhaus.
Ja.
Weißt du, woran mich das erinnert? Es gibt einen Horrorfilm von Guillermo del Toro, der heißt Crimson Peak. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee, da fragst du aber genau den Falschen. Ich bin absolut kein Horrorfan. Das ist absolut nicht
meins. Ich auch nicht. Ich habe den irgendwann mit meiner Frau zusammengeguckt, weil meine Frau total auf Horrorfilme steht. Und ich konnte danach wieder die halbe Nacht nicht pennen. Also ich oute mich jetzt hier auch mal als totale Lusche.
Ja, ich habe letzte Tage nur die Zusammenfassung von The Ring nochmal gelesen und ich habe sofort wieder PTBS gekriegt. Echt, ey.
Super Scheiße.
Ja, und ich habe den irgendwie 2001 oder wann der rauskam, habe ich den mit meiner damaligen Freundin gesehen und ich hasse solche Filme einfach wie die
Pest. Also stell dir einfach mal eine Geschichte vor, die in einem viktorianischen Herrenhaus spielt und dann tauchen einfach irgendwelche Geister auf, die Person sich einbildet, die da irgendwie drin ist. Und es ist auf jeden Fall unglaublich düster und hat mich daran erinnert.
Ja.
Und
genau, auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall schön gestaltet und du hast oben das Logo und unten steht schön The Last Will and Testament, was eben auf Englisch eben
Wille und
Testament. Das Testament, ne? Nee, das wirklich das Testament ist, ne? Also, ja.
Wir sehen auf dem Bild eine ganze Reihe von Menschen, ne? Also es sind nicht nur so ein paar.
Ja, ich habe ja gerade gesagt, ist eine Großfamilie, ja. Schrägstrich,
klar. Genau, ja. Also und damit meine ich, das sind, weiß ich nicht, 50?
Naja, bestimmt 100.
Echt? Okay, ich habe es nicht gezählt, aber 100. Nee. Und der Kleidungsstil passt natürlich so ein bisschen zum Setting und auch zur vermuteten Zeit oder vielleicht drückt er auch die Zeit aus.
Nee, es ist auch bestätigt, also es ist kurz nach dem Ersten Weltkrieg.
Ja, also genau, so frühe 20. Jahrhundert, irgendwie so rund 100 Jahre her, so sieht es auch aus, genau. Die Frauen mit Hüten, die Männer mit Frack und Anzügen, ne? Ja, das Bild fadet zur Seite hinaus, es ist künstlich auf alt gemacht, es ist natürlich kein 100 Jahre altes Bild, ne? Aber das, ja, wie findest du? Gib mal ein Artwork-Fazit.
Auf einer Skala von 1 bis crazy gut ist das für mich eine 11. Ja? Mhm. Also, wenn ich das mit Spinal Tap-Worten sagen würde, ist es eine 11 von 10. Also, ich finde es stimmungsvoll. Wenn ich im Laden stehen würde und ich hätte da so eine LP in der Hand, es hätte mich interessiert. Mhm. Und ich muss da ganz ehrlich zu sagen, ich stehe halt einfach drauf, ne?
Ja. Also ich finde auch, das ist, also auf der einen Seite ist es so, du wirfst einen Blick drüber und denkst dir, klar, Großfamilie, klassisches, altes, die meisten Leute werden sagen, Schwarz-Weiß-Foto, ist es.
Nein, Sepia.
Ist natürlich Sepia, klar. Aber es hat diese 20er-Jahre-Anmutung halt, ne? Und du kannst aber, wenn du das jetzt in einigermaßen groß vor dir hast, kannst du darin versinken und kannst dir jedes Gesicht einzeln angucken.
Kannst du jedes Gesicht, das ist wirklich wahnsinnig gut
gemacht. Also da bist du mindestens die Spielzeit der Platte mit beschäftigt, wenn du dir die Details da angucken willst.
Ja. Wir besprechen das Albumcover jetzt auch fast die Spielzeit der Platte.
Aber ich finde es auch gut. Also es ist wirklich gelungen. Also es catcht auf den ersten Blick und es hält dich, wenn du möchtest. So, ne? Du verpasst auch nichts, wenn du dann sagst, okay, ist schön, machen wir weiter. Aber man kann es machen. Also es ist wirklich cool.
Genau. Ja. Aber es ist, und das kann ich ja jetzt dann auch mal, wir können ja jetzt in den, ich sag mal, Prolog wechseln. Ja? Also haben wir wahrscheinlich schon gesagt, ich weiß es nicht mehr, wir reden von einem Konzeptalbum.
Ja.
Und das Cover ist sinnbildlich für das, was im Album passiert, in der Story passiert. Also wir befinden uns in irgendeinem reichen europäischen Industrieland, ich sage jetzt einfach mal England. Ja,
ja, es sieht englisch aus. Ne?
Ist einige Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und es ist so, dass der Patriarch einer schwerreichen Magnatenfamilie gestorben ist und der hinterlässt 3 Kinder. Eins davon ist ein Zwillingsgeschwisterpaar, Junge und Mann und Frau, ja, so Mitte 30. Mhm. Und der hinterlässt noch eine jüngere Ziehtochter. Ja, eine Adoptivtochter würde ich das jetzt mal nennen. Ja, die ist aber schwer krank und das ist eben die junge Dame, die da auf dem Rollstuhl sitzt, die ist wohl Ende 20 und die hat Polio gehabt. Das ist eine ganz schwere Krankheit gewesen damals, die zum Glück in Europa jetzt ausgerottet ist. Und die Mutter der Familie ist schon lange tot und der erzkonservative Vater, der ist bekannt gewesen für seine Strenge und Kälte und in den letzten Lebensjahren auch seine Verwirrtheit und der hinterlässt dieser Familie eben ein Testament und zu dessen Lesung kommen jetzt wohl sowohl die Nachkommen als auch die Verwandten, Angehörigen und Bekannten. Ja, das wird nicht ganz so klar aus den Texten, aber es wird beschrieben, dass eine ganze Menge an unwichtigen Menschen da eben dann auch teilnimmt und die Kinder beabsichtigen natürlich alle, also beide, also die beiden direkten Kinder beabsichtigen natürlich, das Erbe unter sich aufzuteilen.
Die hoffen auf die große Kohle.
Genau, weil es ist ja so, ne, wenn du nicht Mitglied dieser Familie bist, dann oder nicht leibliches Kind, dann hast du auch mit dem Erbe nichts am Hut. Ne?
Normalerweise.
Und dementsprechend warten die jetzt halt da drauf. Und das ist so die Rahmenhandlung, die man braucht, um zu verstehen, was in dem Album abgeht.
Und die anderen hoffen alle, dass er sie doch noch erwähnt hat, ne?
Ja, so ein bisschen. Und Album ist unterteilt in 8 Songs, die alle bis auf den letzten Song in Paragraphen, also Testamentsabschnitte, würde ich das jetzt mal bezeichnen. Also
1 bis 7,
ne? Genau, also Paragraph 1 bis 7 und am Ende noch Song Nummer 8, A Story Never Told. ist eben genauso benannt, weil das Album genau diese Testamentsvorlesung auch beinhaltet. Das heißt, haben wir ja gerade schon mal darauf hingewiesen, Ian Anderson übernimmt die Rolle des Vorlesenden und ich würde mal behaupten, lyrischen Ichs.
Ja, ja, genau. Ja.
Grundsätzlich ist das Album neben Ian Anderson mit verschiedenen Stimmen belegt. Ne? Wir haben gerade schon gesagt, in Song Nummer 1 kommt dann auch Michael Ackerfelds Frau einmal vor.
Ich wollte nur sagen, also in Song Nummer 1 sprechen wir gleich auch noch drüber im Detail, aber genau, da hört man halt die Frau und man hört da auch so Kinder und so, ne? Aber das ist, glaube ich, eher Effekt, ne? Aber sprechen
genau, das sind Effekte, Teil, also das sind Effekte, die eben beschreiben, wie eben die ganzen Menschen, Familie, Anverwandte, Freunde, Bekannte, also von Freunden kann man da wahrscheinlich nicht reden, ankommen und im Foyer warten, im Wartesaal warten.
Die,
ne? Und deswegen hast du Kindergeräusche. Ja, das sind wirklich Erbschleicher. Ja. Ne? So, und Notar beginnt dann mit der Verlesung des Testaments und muss dir vorstellen, Paragraph 1 fängt damit an, dass die Trauer- und Erbengemeinschaft sich in diesem düsteren, verstaubten Herrenhaus einfindet. Du hörst dann also dieses Gemurmel, du hörst die Kindergeräusche, du hörst Gerüchte von überall, ne? Was wird wohl passieren?
Schritte
so,
auf uns
kommen. Ne? Schritte, genau. Vorgetäuschten Kummer hörst du.
Mhm. Ja. Ja, die Tür klappen.
Und, du hast also das völlige Erbschleicherprogramm. Über allem schwebt auf jeden Fall so eine triste, staubige Dunkelheit. Und der Notar beginnt dann die Vorlesung des Testaments mit den Worten des verstorbenen Patriarchen, / Vaters. Meine Zeit ist zu Ende und ich habe lange in Selbstmitleid geschwelgt. Mhm. Und nun gestehe ich euch allen und beende diese Misere. Ich werde Geheimnisse lüften, die ich lange verschwiegen habe, und meine Kinder durch diese ganzen Probleme führen. Hört und vertraut auf mein Urteil. Ich verdünne jetzt mein Blut und hebe meine Hand. Damit fängt er an. Und der ganze Song handelt eigentlich davon, dass diese Menge an Menschen in diesem Saal sitzt und in dem Song kommen kommt der Satz vor, draped in death,
ja.
The howl of law, was du übersetzen kannst mit dieses ganze Haut ist verschleiert in den Tod, ja, oder drapiert, ja, verstaubt und du hörst von überall so das Heulen der Überlieferung, ne? Also was passiert jetzt, was ist damals passiert, ne? Wer wird was erben und so weiter. Es ist unglaublich düster. Und du hörst im Hintergrund dann, nachdem er eben diese Worte gesprochen hat und das Testament so vorgelesen, angefangen hat vorzulesen, hörst du dann auch diese Stimmen und so flüstern. Und das ist dann eben die Frau von Michael Ackerfeld, die dort dann so ein ganz ekelig, horrorartiges Ding abzieht.
Mhm.
Was,
ja.
Also ich habe wirklich direkt an einen Horrorfilm gedacht, das hat richtig Spaß
so
gemacht,
super hintergründig,
dazu zu hören.
Ne?
Also, kann man nicht anders sagen.
Ja, die doppelt ja quasi nochmal diese Draped in Death, the Howl-Dinge, ne? Ja, aber so halt richtig, so hintergründig, so als wenn die so von weit entfernt irgendwie so quasi wie der Geist im Spiegel, ne?
Ja, aber besser kann ich doch in einem Song eigentlich auch gar nicht die Situation beschreiben, ne?
Ja.
Also besser geht's ja eigentlich nicht.
Ja.
Ist auf jeden Fall cool. Und das Ganze wird dann untermalt von, und das hat mich dann total abgeholt, und da muss man auch sagen, in dem Moment war es halt so, das war so dieser Michael Ackerfeld growls again Moment.
Ja.
Ja. Man hat sich ja jahrelang Scherz darauf gemacht, dass Donald Trump eben dieses Make America Great Again Ding hatte und daraus haben die Leute im Internet gemacht, Make Michael Ackerfeld growl again. Und als es dann passiert ist und man hört diesen Song und man hört, dass die Growls zurück sind, die das Thema dieses Songs und dieses ganzen Albums einläuten, diese Bedrohlichkeit dieses alten Herrenhauses, der Vater, der total bekloppteste Ficker der Welt gewesen ist, ne, das unterstreicht das halt einfach. Und der Song ist eine Death-Metal-Maschine, eine progressive Death-Metal-Maschine, die einfach in 5 Minuten 60, also nicht völlig überschwänglich, das ist eine Sache, die dir wahrscheinlich auch aufgefallen ist auf dem Album, einfach nach vorne knallt und auf den Punkt kommt. Und ich habe das abgefeiert. Ich hatte da richtig Spaß dran, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, ist auch geil. Also es ist ein mega guter Einstieg ins Album. Also schon startet mit einem Highlight, kann man nicht anders sagen.
Absolut. Und geht auch genauso weiter, denn, mein lieber Freund und Kupferstecher, ja, Paragraph 2 ist dann so, Album ist ja jetzt dann in diese Abschnitte unterteilt und die nächsten zwei Abschnitte befassen sich dann mit der Ziehtochter, mit der Adoptivtochter, ne? Und die Songs danach mit den beiden Zwillingen und am Ende kommt dann noch eine Auflösung und im Endeffekt ist Paragraph 2 jetzt so, dass der Vater dann gesteht, dass er eines Tages mit einer der Dienstmädchen fremdgegangen ist. Und dass diese schwerkranke Adoptivtochter das Resultat dieses Seitensprungs gewesen ist. Und sie somit ein Bastard ist, also seine leibliche Tochter. Und diesen Seitensprung, den hatte er seiner verstorbenen Ehefrau, der strenggläubige Christin gewesen, bis zum Tod nie verraten. Und trotz der schweren Krankheit und wahrscheinlich auch einer gehörigen Portion Ignoranz ihrerseits, hat die Frau dieses Kind angenommen und wie ihr eigenes Kind aufgenommen. Ne? Also das heißt, die haben so getan, dass die leibliche Mutter abgehauen ist und der Vater auch unbekannt und haben das Kind dann aufgenommen, haben die dann gepflegt. Und sie ist halt eben schwer krank gewesen, also Polio, ne, das Kind. Und er fügt in diesem Text dann halt auch hinzu, dass der Tod der Ehefrau, also der Ziehmutter, für ihn dann auch Fluch und Segen zugleich gewesen, weil er hat es ihr nie gestehen müssen und damit seinen, ich sag mal, Ruf versaut oder seine Ehre verloren. Und er macht sich einen vor, dass sie es dann auch nicht hat erfahren müssen. Ne? Also das ist ein Segen, dass sie es halt nicht erfahren müssen, aber ein Fluch für beide, dass sie halt gestorben ist. Und beendet dann seine Ausführungen damit, dass er in diesem Testament, das er jetzt dann eben geschrieben hat, was dann auch von Ian Anderson vorgelesen wird, dass er einiges wieder gut machen möchte. Und sich reinwaschen möchte. Und er beendet den Absatz damit, dass er die Armen beschenken und verhindern wird, dass seine faule Nachkommenschaft ungerecht durch sein Erbe zu immensem Wohlstand kommt. Und dann siehst du in dem Text oder hörst in dem Text, ne, also von einem Song, der auch 5 Minuten 30 gar nicht so lang ist, aber progressiv knallhart, Death Metal Vocals und Clean Gesang und spielt mit den Stimmungen und knallt nach vorne und hat zwischendurch so richtig schön ruhige Parts, aber auch kann man wirklich nur beschreiben, wenn man es mal hinten laufen lässt, ja, und ist mit Worten eigentlich nicht auseinandernehmbar. Ja. Sonst würde ich ja alle mit musikalischem Fachjargon nerven, das wird ja keiner hören. Der endet dann damit, dass das lyrische Ich beschreibt, there's a rising tide of sorrow in the sister. There's a rising tide of sorrow in the brother. And there's a rising tide of sorrow in the sister. Also alle drei haben oder verspüren aus unterschiedlichen Gründen jetzt gerade ein Unwohlsein, ja, einen Kummer. Das ist dramaturgisch so geil geschrieben.
Ja, das stimmt. Ja.
Und hat mich sprachlos gemacht, weil das einfach in sich vom Text her, wenn du den liest, einfach eine Portion übel ist. Also es könnte wie aus so einer Serie, ich weiß nicht, ob du Succession mal gesehen hast.
Nee, tatsächlich nicht.
Wenn du es noch nicht getan hast, wenn ihr es noch nicht getan habt, liebe Zuhörer, Granate, daran erinnert mich das hier. Es ist auch, handelt auch von so einem, zwar in einer modernen Zeit, aber handelt auch von so einem Arschloch-Patriarchen, der kurz vor seinem Tod seine ganze Familie noch auseinandernimmt. Und daran erinnert das. Ja. Und ich musste grinsen. Und ist wahnsinnig, wahnsinnig gut geschrieben. Ist einer der besten OPEF-Songs ever. Die Nummer 2.
Ja, ist auch wahnsinnig stark. Wirklich.
Krasses Ding.
Ja. Bevor du zum dritten kommst, vielleicht ein ganz kleiner Einschub, weil das jetzt ein paar Mal gefallen ist. Die Tochter, die Ziehtochter ist ja an Polio erkrankt.
Ja, genau.
Dazu vielleicht kurz zwei Sätze und ein kleiner Appell. Polio ist nämlich vielen Leuten wahrscheinlich besser bekannt unter dem Namen Kinderlähmung. Und das Ding ist nicht aus der Welt, aber gilt in Deutschland zumindest als ausgerottet und ja, durch Impfung. Ne? Und Leute, ne, impfen ist eine gute Sache, glaubt mir. Weil guckt euch die Frau an auf dem Cover, das möchtet ihr nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Und das möchtet ihr auch nicht für eure Kinder. Ja. Also ne, lasst euch
impfen. So sieht's aus.
Gute Sache. Und dann kann man solche Krankheiten wie so eine Scheiße halt auch einfach aus der Welt schaffen. Ne?
Das arme Kind hat es auf jeden Fall erwischt.
Ja.
Ja. Und wir können von Glück sagen, dass wir die Medizintechnik von heute haben, sodass wir mit maximal wenigen Gebrechen durch unser Leben kommen, wenn wir uns nicht mit übelst heftigen Drogen zuballern, monatelang. Ja,
ja zumal auch gerade.
Hört auf Hoshi.
Bitte?
Ja, hört auf Hoshi, sag ich.
Ja, vor allen Dingen gerade solche Sachen, das ist eine Schluckimpfung, ne? Ein Stück Zucker.
So ist es.
Ganz ehrlich. So. Also ich habe die noch gekriegt, ich weiß gar nicht, ob die heute noch standardmäßig vergeben.
Meine Tochter hat die auch gekriegt.
Ja, okay. Ja, also, ja ich glaube meine auch, aber die haben, die werden ja so durchgeimpft, die Kids, ne?
Ja, ja, das ist, also die haben alles gekriegt. Also sie hat alles gekriegt, deiner hat alles gekriegt. Lange Rede, kurzer Sinn, der Vater sagt jetzt auf jeden Fall.
Ja.
Eines Tages werde ich mich rächen.
Ich werde die Herzen meiner Kinder brechen.
Genau, so ist es.
Dann bin ich tot und wir schauen mal, wer im Testament so steht.
So sieht's aus. Geht dann weiter mit Song Nummer 3, ja, Paragraph 3 dann auch. Und der führt die Geschichte der kranken Tochter weiter aus und ihrer leiblichen Mutter, der Markt. Ja. Ist tatsächlich einer von zwei Songs nur, die auf dem Album komplett ohne Growls auskommen. Ist einer der Nummern auf dem Album. Ein richtig fröhliches Ding, muss ich ehrlicherweise gestehen. Erinnert so ein bisschen an Folklore der Sinti und Roma, ja, so von der Art und Weise, wie das Ding so nach vorne geht. Grundsätzlich führt er die Geschichte der kranken Tochter und ihrer leiblichen Mutter dann fort. Und seit sie sich, also die leibliche Mutter der Tochter, auf dem Anwesen aufgehalten hatte, hatte sie ihm schöne Augen gemacht. Ne? Das war dann so eine Geschichte, ja, ein reicher Typ, ne? Vielleicht schnackselt er ja mit mir und vielleicht verliebt er sich ja in mich und hält mich dann da und ich kann von dem Reichtum abkriegen, so ein Geschmäckle hatte das. Mhm. Und er hatte halt auch dieses Verlangen, weil er hatte ja die Geschichte, dass er einfach ein krasser Ficker ist, ne? Und ein Arsch und grundsätzlich einfach narzisstisch. Und er hat sich immer wieder zu hingerissen gefühlt und hat sie so oft angeschaut und ihr nachgestellt, dass er auch seine Frau davon mitgekriegt hat und aufgrund des Stolzes natürlich nichts gesagt hat. Jedenfalls hat der Patriarch die Dienstmagd dann relativ zeitnah nach der Geburt fortgeschickt, ne, da er das verstanden hat, wo sie hinterher war. Ne? Er hat die ganze Masche halt kapiert und hat aber das Kind behalten, ne? Weil er gesagt hat, er liebt dieses Kind. Ja? Er wusste ja, dass er der Vater ist. Ja? So. Mhm. Da er seiner Frau was vormachte und sie das Spiel ja trotzdem mitspielte, zogen sie dann halt die Tochter auf. Und du merkst an diesem Song, dass sie die Fröhlichkeit im Text über diese Tochter eben widerspiegelt. Ja.
Mhm.
Ja.
Ja.
Das ist eine fröhliche Nummer.
Ich meine, wir werden es wahrscheinlich über jeden Song sagen, aber auch der fantastisches Ding.
Ja, es ist wirklich gut. Also muss man auch sagen, das Album ist tatsächlich nicht mehr ein Zurück zu den Wurzeln Watershed Ghost Reveries, sondern es ist tatsächlich ein Mischwesen aus dieser Phase und dem Prog, der danach kam. Mhm. Es ist eine wirde Zusammenstellung von progressivem Death Metal gemischt mit klassischen Einflüssen, mit psychedelischen Einflüssen, mit arabischen Einflüssen. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig geil. Paragraph Nummer 4.
Nehme ich schon mal vorweg, mein Lieblingssong, aber erzähl uns erstmal,
wie ja, es geht. Ja, meiner auch. Knallernummer. Und nun wendet sich der Patriarchenarsch durch die Stimme von Ian Anderson an die beiden Zwillingskinder. Mhm. Und eröffnet ihnen, dass er da so ein kleines Geheimnis hatte. Denn, ja, sie sind nicht seine genetischen Kinder,
ja,
sondern das Ergebnis einer Samenspende.
Also ja, halten wir fest, das einzig leibliche Kind ist die Tochter mit Polio. Die ja, hat genau, aber eine andere Mutter.
So sieht's aus.
Das heißt, die beiden anderen Kinder sind nicht von ihm und das ist ihm auch klar.
Genau.
Ja. Okay.
Und
ich will das nur noch mal festhalten.
Ja, ja. Er bezeichnet seine Zwillinge als Kleptomanen, als usurping strings of flesh, die alles an Fleisch an sich reißen wollen, was so geht, ne?
Mhm.
Also kann man auf Deutsch gar nicht richtig übersetzen. Ja, ist auch extrem ja, lyrisch so ausgedrückt.
Gierige,
aber
gierige, verzogene gierige Dinge Blagen halt,
ne? Halt, gierige, ja, verzogene Blagen. Ja. So. Und im Endeffekt beschreibt er jetzt, dass er versucht hat, mit seiner Ehefrau, die er sehr geliebt hat, Zeit seines Lebens Kinder zu bekommen, doch das klappte irgendwie nicht. Also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo sie die beiden Kinder gemacht haben.
Ja? Ja.
Und da wir uns zu Beginn des 20. Jahrhunderts befinden und die Frauen nicht nur heute, sondern vor allen Dingen damals auch einfach an allem schuld waren, ja, schiebt der alte Ficker die Schuld natürlich auf die verstorbene Mutter. Ja, und beschreibt es mit den Worten, ja, ihre Lenden waren vergiftet und sie hätten seinen Samen verflucht. Ja?
Jetzt muss man dazu sagen, das ist, also ungewollte Kinderlosigkeit ist natürlich scheiße.
Ja.
Allerdings ist auch in dem weit überwiegenden Teil der Fälle der Mann eigentlich der Verursacher. Ja, also das ja, ist, ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich meine mich an so Zahlen wie 80-20 zu erinnern. So.
Ja, er hält sich auf jeden Fall für den Geilsten.
Ja.
Und er gibt der Mutter natürlich die Schuld. Also ich meine, ist heute natürlich auch immer noch so ein Ding, wir sind ja immer noch nicht aus der misogynen Zeit raus, aber damals war halt nochmal ein anderes Ding. Ne? Frauen hatten ja gar nichts zu melden.
Ja,
also er schiebt ihr das halt in die Schuhe und betont das dann halt auch nochmal. Und er sagt dann halt, dennoch wollten die beiden so sehr eigene Kinder, dass er ihr in seinem Wahn irgendwann den Plan vorschlug, dass sie es doch mit einem Spender versuchen sollten. Also brachte er seine Frau dann dazu, mit einem anderen Mann zu schlafen?
Ich würde gerade sagen, Samenspende war zu dem Zeitpunkt vermutlich noch mit mehr Spaß verbunden als heutzutage.
Ich sag ja, der hat dann einen anderen Mann bezahlt dafür, dass er seine Frau schwängert, also mit ihr schläft. Und er hat ihn dafür bezahlt und konnte dann, also der Mann konnte dann aber den kürzlich erhaltenen Reichtum nur kurz genießen, da kurz darauf wohl im Krieg starb. Dann im Songtext steht, dass er ein einfacher Mann gewesen wäre, der schon ganz bald in einem namenlosen Grab gelandet wäre. Und namenlose Gräber, die hast du halt im Krieg. Ne?
Ja.
So. Ne, wie auch immer, der Plan, den er hatte, der ging auf. Die Frau wurde schwanger. Ne? Und direkt als das passiert ist, als der bezahlte Typ die Ehefrau geknallt hat und auch danach hat er das einfach bereut. Ja? Und das what führte halt I in den Songtext an. Genau. Genau, what have I done? So, ne? Und ja.
Boah, ist ja nicht zum Lachen, aber irgendwie ist es schon, also.
Ja, ist schon wahnsinnig dämlich, aber das gibt's ja. Ne?
Ja, ja, klar.
Das gibt's ja überall ja. Und ich verachte solche Menschen, aber viele Menschen sind halt auch einfach schlecht erzogen. Guck dir Donald Trump an.
Ja, aber nichts gegen irgendwelche, nichts gegen Kinderwunsch, Medizin oder so, ne? Alles gut, ne? Also,
ja.
Aber so die Art und Weise ist halt einfach doof, ne?
Ja, genau.
Ja. Zumal, nochmal ganz kurz. Ihre Lenden sind vergiftet. Ne? Also lassen wir einen anderen ran. Und da sind die nicht vergiftet. Denk nochmal drüber Alter.
Denk doch mal bitte über Narzissten nach. Ja? Leute mit Persönlichkeitsstörungen, die labern doch nur Scheiße.
Ja.
Ja, so, und genauso ist die Nummer halt gewesen. Und das führt er dann halt in Paragraph 5 auch weiter.
Ja, warte. Paragraph 4, komm, musikalisch ganz kurz. Ein absolutes Highlight.
Ja, Ian ist Anderson ein Banger.
An der Flöte, das erwähnte Hafenstück ist da drin. Ne?
Es tut mir auch leid, ich hab's auch gerade wirklich vergessen zu erwähnen. Er sagt es mit einer unglaublich krassen Stimme, dieses. Ja, also das ist wahnsinnig geil. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die beiden Pissblagen da sitzen. Ja, und denen fällt alles wie Schuppen von den Augen. Ne? Hast du vollkommen recht. Und die Nummer ist krass. Wie du gerade schon sagtest, das Flötensolo ist krass.
Ja, dieses richtig typische Jethro-Tullige, Ian Anderson-mäßige, angerotzte Flötenspiel, mega geil.
Ja, diese Plusivlaute, die er da rein.
Ja, dieses.
Ja. Und ich meine, er hätte es noch ein bisschen übertreiben können, aber.
Aber das passt schon mega gut. Auch das Hafenstück, also ist die Harfe kommt zuerst. Ist alles gar nicht so wahnsinnig lang. Geht dann aber relativ zügig dann halt auch in das Flötensolo über, was auch wahnsinnig cool ist, aber ehrlich gesagt ist mir beides fast ein bisschen zu kurz, weil ich beides wirklich großartig finde.
Ich finde, das ist perfekt abgestimmt und ich muss auch wirklich sagen, du hast dieses Problem nicht mehr, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass du diese 15-Minuten-Songs hast, sondern es ist tatsächlich so, dass der Song kommt auf den Punkt. Der ist 7 Minuten lang, ist der zweitlängste Song? Aber
Da muss man dazu sagen, das ist kein Song nennenswert länger, ne? Also 7,5 Minuten ist das längste.
Ist das längste. Ja. Und das Hafenstück erinnert so ein Stück weit an Stairway to Heaven, was dann auch so ein bisschen die Geschichte dieses schwerkranken Kinds dann auch irgendwie widerspiegelt. Also wahnsinnig detailverliebt, diese Nummer. Danke fürs Unterbrechen. Ich wäre ja fast schon in Song 5 abgebracht. Aber das mache ich jetzt.
Ja, bitte.
Ja.
Paragraph 5.
Genau. Story geht also weiter.
Ja. Also nochmal ganz kurz, um den Faden wieder aufzunehmen. Wir hatten gerade jetzt erfahren, die Blagen sind nicht von ihm, sondern von einem anonymen anderen Typen. Oder also nicht anonym. Der Typ kannte den schon, aber wir
Kollege.
Kennen den
nicht. Ja. Ja, Ansage Nummer 5 besagt dann jetzt also, dass jetzt nun die Wahrheit ans Licht gekommen ist, textlich zumindest, und er sich das jetzt von der Seele geschrieben hat. Ne?
Mhm.
Und ist für den alten Patriarchen Sack erstmal erleichternd. Und er beginnt jetzt im nächsten Absatz mit den provokanten Worten: Mit der Zeit, meine lieben Kinder, da werden eure Seelen heilen. Ne, sucht es euch aus, spuckt entweder auf mein Grab oder pflegt es. Ja, also es ist so ein bisschen dieses Bittersüße mit der Zeit. Und das ist dann auch in Klingesang vorgelesen. Und er führt dann weiter aus, dass er die Zeugung der Zwillinge bedauert und eröffnet ihnen, dass sie ja nicht von ihm abstammen natürlich. Und er führt aus, dass der Mann, der die beiden Kinder gezeugt hat, eben einer seiner Diener gewesen war. Und dass er Zeit seines Lebens den Tag bereute, an dem er die Entscheidung getroffen hatte, seine Frau dazu zu bringen, mit jemandem anderen zu schlafen. Und hat das beschrieben mit den Worten, eine verdorbene Familie in einem verdorbenen Jahrhundert. Und Kinder gezeugt von einem Mann niederer Klasse, alles nicht auf seinem Niveau, so ungefähr. Ja?
Man muss dazu sagen, der Typ, der kommt ja jetzt hier nicht gerade sympathisch rüber, ne? Und ja. Der ist halt auch, also so wie der beschrieben wird, ist das halt so ein erzkonservativer, religiös verblendeter, eingebildeter, widerlicher Typ. Ne? Also der wird schon so eingeführt am Anfang. Ne? Also der soll uns auch nicht sympathisch werden. Ne?
Genau, und deswegen führt er das halt auch so aus. Ne? Mhm. Zwei Kinder gezeugt von einem Mann niederer Klasse.
Ja, nur, ja, und, genau, also spätestens jetzt sollte ja klar sein, was das für ein Typ ist, aber nur nicht, also wenn ihr euch jetzt ein bisschen wundert, so, okay, da wird ein Testament verlesen und man sagt ja normalerweise über Tote nichts Schlechtes, ne? Aber der ist halt einfach extrem unangenehm und der wird auch so dargestellt, ne?
Ja.
Auch wenn er natürlich hier und da auch ein schweres Schicksal hat. Also ich meine, wie gesagt, Kinderlosigkeit, Ungewollte ist scheiße, keine Frage.
Donald Trump hat da auch ein schweres Schicksal.
Ja. Na komm,
machen wir mal weiter.
Ja, also der arme Typ.
Er wendet sich auf jeden Fall dann an die schwere, an die schwerkranke jüngere Tochter.
Ja. Bist du noch in 5?
Ja.
Okay, cool.
Immer noch. Ja. Also ganz am Ende von Part 5, spricht er seine Tochter direkt an und sagt, ja, an dich jetzt, mein Juwel in unserer Hierarchie. Ja? Mhm. Ermutigt er dann sie als, ermutigt sie als seine Nachfolgerin, sich zu erheben und das Erbe anzutreten. Mhm. Und den Zwillingen empfiehlt er, sich von den Gedanken an die Familie, an ihn und das Geld möglichst schnell zu entwurzeln und sich zu befreien. Ja. Sie werden enterbt. Das ist immer noch Teil 5.
Ja.
Direkt am Ende sagt er ihnen das. Ja, so und Song ist auch völlig abgefahren. Ist nicht mein Favorite, muss ich ehrlicherweise gestehen.
Aber ich mag den.
Das liegt aber ehrlicherweise daran, muss ich auch ganz, ganz, ganz klar sagen. Ich habe mir das Album zum ersten Mal angehört, als ich morgens meine Kleine weggebracht habe in die Kita. Es war arschkalt, es war direkt der 22. November, es war wirklich bitterkalt, 4 Grad draußen, düster, behangen, dicken Mantel angezogen und bin wirklich durch den Wald spazieren gegangen, bevor ich dann arbeiten gegangen bin. Und 45 Minuten habe ich das ganze Album angehört. Und nach Song 4, ich habe angefangen zu weinen. Also das war musikalisch so krass. Also ich kannte den Text ja noch nicht richtig, ne? Ich kannte die Story noch nicht richtig. Mhm. Aber von der ganzen Mische, von der ganzen Art und Weise, wie das geschrieben ist, Song 1 bis 4 in einem Durchhören, der völlige kranke Scheiß. Und das ganze Album ist ja in Dolby Atmos aufgenommen und ich habe so Surround-Kopfhörer angehabt. Das war der Knaller, da kam der Sound von überall. Ja, und empfehle ich jedem, natürlich, klar, hört euch die Scheibe in Stereo an, aber wenn ihr die Wahl habt und ihr habt eine krasse Anlage, ja 7.2 oder noch besser, besorgt euch das Album in Dolby Atmos, natürlich nicht auf Spotify dann. Die Spacken können nur 320, glaube ich. Aber es ist, also ist auf jeden Fall ein Song gewesen, der mich dann natürlich nach diesem krassen Quartett 1 bis 4 immer noch beeindruckt hat, aber nicht ganz so krass abgeholt hat. Ja? Ist trotzdem ein wahnsinnig gutes Lied. Ja? Ist sehr psychedelisch. Gerade wenn die Zwillinge dann hören, was da so passiert und sie so sagen, sag mal, ist das jetzt ein Scherz? Ja, oder ist es, will er uns verarschen? Oder das ist Betrug, ne? Mhm. Und das ist ja dann so von rechts nach links und no, 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 diese Verzweiflung, das ist wahnsinnig, wahnsinnig krass gemacht.
Ja. Bis jetzt noch keinen schlechten Song. Jetzt kommt einer, oder?
Nein, Paragraph 6. Er vermacht also das staubige, dunkle Anwesen voller Erinnerungen, The Howling, voller Erinnerung an seine früheren Zeiten seiner jüngsten kranken Tochter, also seiner eigentlichen, einzigen Tochter. Und gleichzeitig vergleicht er das Haus mit einem Grab. Und er ermutigt seine Tochter aber mit folgenden Worten. Er sagt, überwinde den Mythos, der ich bin, leg von mir aus den Brunnen trocken, verbrenn den Garten, brich den Bann, reinige die Dunkelheit, bau dir verdammt nochmal dein eigenes Leben auf, denn Gott wacht über dich und er ist der Fluss der Gnade. Ja? Vergiss aber niemals, dass Trauer eine wankelmütige Krankheit ist, also trage sie immer mit dir und labe dich daran. Ja? So ungefähr sagt er das. Also er weiß schon, dass er ein geisteskranker, blöder Arsch ist. Ja? Und gibt das auch so an seine Tochter weiter und ist hier völlig cool drauf. Und da das jetzt raus ist, freut er sich natürlich mit ihr. Und ja, ist, was will man sagen?
Er freut sich aus dem Grab heraus. Ja. Ne? Eigentlich auch genau. Eine sehr dumme Idee. Ne? Also man sagt ja immer, nur mit der warmen Hand geben als mit der kalten, aber okay.
So ist es. Aber ne, er hat es ja zeitlebens nicht hinbekommen. Es gibt ja einige Menschen, die zwischenmenschlich nichts hinbekommen und das ist halt hier genau dasselbe. Und er sagt ihr dann, ne, du bist jetzt der goldene Argus. Du hast jetzt deine Augen auf dieses ganze Anwesen, auf das Geld. Du darfst das alles haben. Hier, bitteschön, ich liebe dich voll. Ne? Also Liebe sagt er nicht, aber Gott wacht über dich. Er ist der Fluss der Gnade. Mhm. Ne? Das muss ja reichen in der Zeit. Ne?
Ja.
Ja. Und auch also textlich gesehen, eine Offenbarung halt, wie da gereimt wird, wie das geschrieben ist. Also es ist wirklich mit das Beste, was ich jemals gesehen habe, also gelesen habe. Grundsätzlich gilt auch für alle Songs davor. Es tut mir fast schon weh, dass ich hier so abfeier und so richtig wie so ein kleines Kind mich darüber freue. Aber wann passiert das auch schon mal?
Ja, gut. Aber ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum wir uns so viel Zeit nehmen.
Jetzt hier seit 2 Stunden auf so einem harten Stuhl den Arsch absitze, wenn meine Frau ist jetzt krank, ne, während meine Frau da im Wohnzimmer Herr der Ringe guckt und sich denkt, wann ist der Arsch endlich fertig?
Flimpet. Ja gut, ganz so viele Songs haben wir nicht mehr.
Wenn du noch was zu Track 6 sagen möchtest, dann sag es jetzt.
Genau, ich wollte sagen, einer meiner absoluten Lieblingstracks da drauf. Also ich finde, dass das Album, es hat eigentlich nur geile Songs und die sind milde Kritik, die hätten Titel verdient an der Stelle, weil ich finde es teilweise schwer, die auseinanderzuhalten, nur mit diesen doofen Nummern. Aber das ist, also 6, weiß ich noch, ist auf jeden Fall einer der richtig starken. Ja, so.
Wahnsinnig gut.
Ja.
Ja, dann kommt Paragraph 7.
Mhm.
Und er 7, macht jetzt natürlich 7, weiter. Nach, also,
du musst sie einfach lieben.
Kennst du noch You Don't Know Jack?
7 ist meine Zahl. Kennst du noch You Don't Know Jack, dieses dumme Computerspiel aus den 90ern?
Ja, klar. Natürlich.
Egal. Ja. Erzähl, sorry.
Also ich hab lieber Subway to Sally zitiert.
Ach so, ja,
hallo,
stimmt.
Freunde. Hallo Freunde, wir sind nicht deine Freunde. So, ja, den Zwillingen eröffnet er jetzt Folgendes. Ne? Ihr seid ja nicht meine Kinder so ungefähr, aber jetzt kommt's. Ich übergebe euch beiden eine Anzahl von Erbstücken und Artefakten von unermesslichem persönlichen Wert.
So
sie
geil.
Tragen das Familienwappen.
Ja.
Und ich hoffe, sie werden euch an die Zerbrechlichkeit des Erbes erinnern.
Ja.
Sie sind im Grunde wert. Also, das ist Knaller. Und dann auch wirklich so geil vorgelesen, wieder von Ian Anderson. Ja. In bestem britischen Englisch.
Ja, ja. Hört sich richtig geil an, ne?
Ja, I bestow upon you. Das ist wahnsinnig gut.
Ich finde, wenn der da so vorliest, der hört sich immer so an wie einige der wenigen O-Töne, die man so von Tolkien hat. Der hatte auch so diesen Zungenschlag drauf, ne? Edle Englische.
Ja,
so, ne?
Ja, absolut. Und der könnte tatsächlich, ich glaube, hätte er auch gemacht, wenn er ich sag mal, ins Fernsehen gegangen wäre, dann hätte der wahrscheinlich auch einfach ganz viele Geschichten und Synchronisationsarbeiten gemacht. Also es ist ein wahnsinnig guter Typ. Und ich habe ihn ja auch live gesehen und da ist er auch ein wahnsinnig guter Geschichtenerzähler und hat immer wieder eine Anekdote erzählt. Aber hier erzählt er dann wirklich genau die Worte, ich übertrage euch Erbstücke, die keinen Wert haben, nur persönlichen. Und da ist mein Familienwappen drauf und ich hoffe, sie werden euch an die Zerbrechlichkeit des Erbes erinnern.
Mhm.
Ne? Betrachtet sie bitte dennoch als ein Zeichen meiner tiefsten Sympathie. Gibt sie gerne weiter an die folgenden Generationen. Und dann beendet er den ganzen Kram mit, es ist die Befreiung der Wohlhabenden, die stets von Gier getrieben sind. Ja? Und unter all den Königen da draußen bin ich ein Ikonoklast, ein Zerstörer von Bildern. Ja? Und das ist so geil geschrieben. Ne? Du kannst dir wirklich bildlich vorstellen, wie die beiden Spacken so richtig entgleisen. Und ja. Er beendet dann
Warum habe ich eigentlich die ganze Zeit so ein Bild von Christian Lindner vor Augen, wenn ich an den Sohn denke?
Wie er dann heulend vor den Medien steht, weil Olaf Scholz ihn gerade abgefertigt hat.
Aber mein Geld. Ja, nee, mehr so ein reiches Söhnchen, weißt du? So verzogener
kleiner Pisser. So. Das könnte so ein kleiner Christian Lindner sein, das ist auf jeden Fall so. Ja, für ihn ist es auf jeden Fall ein melancholischer Sieg über seine eigene Ketzerei. So hört sich das Ganze an. Und gleichzeitig ist es die Rettung seiner eigenen leiblichen Tochter aus dem Unglück, das sie die ganze Zeit hatte. Ne? Also dieses Stiefkind, Adoptivkind, ne? Was halt schwer krank ist, wahrscheinlich auch von den anderen nicht mit dem Arsch angeguckt und immer gehänselt wurde. Mhm. Und für ihn ist das quasi so im Tod noch die Befriedigung. Und er beendet den Text mit den Worten auf Latein, ja, Deus Patria Rex Sanguis, für Gott, Vaterland, König und Blut. Mhm. Und mindestens die ersten drei Worte sind halt eben so ein Wahlspruch, der damals State of the Art war, vom Hochadel und von reichen Menschen halt öfters gerne mal benutzt, also von kaiserlichen Leuten auch. Und daran merkst du halt immer noch, und das unterstreicht halt wieder, dass er dieser erzkonservative kleine Spacko ist. Ja. Ja?
Das ist so, das haben wir eingangs nicht so gesagt, aber das ist natürlich so diese ganzen Industriemagnatenfamilien, um die es ja hier offensichtlich auch geht, ne? Ja, ja. Also, oder sowas wie die Krupps oder sowas, ne? Die haben ja alle so ein bisschen so auf adelig gemacht damals, ne? Das war ja so dieses, dem ist man hinterhergeeifert. Die waren bürgerlich.
Schau dir doch einfach Elon Musk an heute.
Ja. Ja,
der tut
ja,
doch auch so, als ob er der Gott auf alles wäre.
Ja gut, der macht halt auch Geld wahnsinnig. Ja. Aber
Na, aber das ist genau dieselbe Scheiße.
Ja, ja. Nee, ich meinte nur so, wenn du dir so Villa Hügel oder sowas anguckst, ne, in Essen, ne, das ist halt ein Schloss, ne?
Ja, völlig wahnsinnig.
Oder ein Palast, ne? Und diese genau Welt, diese Welt geht es hier im Prinzip. Ne?
Genau. Ja, und damit ist eben das Testament vorgelesen. Und der Song ist auch, ja, ich spoiler. Sahne.
Ja, der greift das Thema aus dem ersten Song nochmal wieder auf das musikalische Thema, ne? Und das ist damit ausklingen, das ist richtig cool, genau. Das schließt echt den Kreis. Eigentlich könnte man das Album hier beenden und das war, glaube ich, auch die Intention, oder?
Das war eigentlich die Intention, wenn Michael Ackerfelds Frau nicht auf eine Idee gekommen wäre. Und die lese ich jetzt vor, denn der letzte Song heißt A Story Never Told.
Mhm. Der einzige Hoshi. Mit einem ordentlichen Titel.
Hoshi. Ja. Was könnte noch besser sein als die ohnehin schon krasse Story, die er seinen Kindern angetan hat? Eine noch viel krassere Wendung.
Ja.
Jahre
Unexpected
später.
Unexpected Twist.
Stell dir mal vor. Du bist jetzt diese verkrüppelte Tante, die da das alles geerbt hat. Du sitzt da jetzt schon ein paar Monate, / Jahre in deinem Herrenhaus, hast das ganze Geld geerbt. Und Jahre später, wo du da so sitzt und mit deinen Argus-Augen hier alles begutachtest und das alles total geil findest, dann trifft ein Brief ein von deiner leiblichen Mutter, dem Dienstmädchen, das der Patriarch damals weggeschickt hat. Und darin steht, ja, ich habe deinen Vater angelogen. Du bist das Ergebnis einer anderen Liebesaffäre. Er war nie dein Vater. Boom.
Bam.
Also ich finde ja ehrlicherweise, und das Ganze vorgetragen, balladenartig. Ja. 7 Minuten. Der einzige Song, der für mich qualitativ ein kleines bisschen abfällt, der ist mir auch ein Stück zu lang dafür, dass er eben so eine lang vorgetragene, vor sich hin siechende Ballade ist, aber das gehört zum Konzept dazu und ich betrachte diesen Song halt eigentlich als ein Epilog. Ne?
Ja, Der geht auch so, also der ist ja fast schon zugänglich.
Ja,
also
ja,
der
ja,
ist
ja,
fast ja, schon poppig, ne?
So. Also für alle, die Opeth kennen, wir sind da ja wieder so in der Damnation-Phase, gemixt mit ein bisschen Heritage, ja. Mhm. Und die Pointe kommt halt wirklich auch erst in den letzten vier Zeilen. A story never told and waiting in the skies. A man's withered heart on hold. His Iris wears a stranger's eyes. Ja. Also irgendwo im Himmel, ne, da schaut der Mann herab und seine Erbin trägt die Augen eines Fremden. Und das ist dann wirklich das Letzte, womit dieses Album abschließt. Und ich muss sagen, Hoshi, ich wünsche mir eigentlich nichts anderes, als dass man aus dem Stoff so eine Verfilmung macht, so im Stil von Knives Out, in so einem alten Herrenhaus, und da wird was vorgelesen und alle sind schockiert, und das kann man ja ausschmücken. Also die Story ist Granate. Ja,
ja, definitiv.
Ja. Macht Spaß. Ja.
Das ist die Story, die ist wirklich cool. Ich meine, ich gebe dir recht, was den letzten Song angeht. Der fällt ein bisschen raus, der ist auf keinen Fall schlecht, ne? Keine Frage.
Nee, absolut nicht. Das, was die hier machen in Song Nummer 8, das kriegen andere in Song Nummer 1 nicht hin. Ja, also
ja.
Ist tatsächlich so.
Und ja. Ich dachte tatsächlich, als ich erstmal die Tracklist gesehen habe, dachte ich, das wäre ein Bonustrack oder so.
Weil, ja, habe ich auch erst gedacht.
Ne, weil der halt eben so rausfällt. Ich habe irgendwie so dieses in Klammern Live oder so dahinter vermisst. So dieses, und wir schmeißen noch eine Live-Aufnahme von irgendeinem ollen Song da mit drauf. Nee, gehört tatsächlich zur Geschichte. Ist vollständiges Mitglied der Story und des Albums, ja.
Ja, und von daher ein gelungener Abschluss mit einer grandiosen Pointe. Stories never told. Würde ich bitten zu fazitieren, bevor ich fazitiere.
Ja, mache ich gerne. Also ich meine, es
laber nicht so viel, wir haben schon 2 Stunden gelabert hier.
Also es ist, hier nicht die Höchstnote zu zücken, wäre einfach nicht richtig, grundsätzlich nicht. Also das, was hier getan wird auf dem Album, ist ganz, ganz großes Kino, sowohl für die Ohren als auch für die Augen im Sinne von die Story, die dahinter ist, wenn du die halt mitliest. Das ist wirklich super, da sind richtig, richtig gute Musiker am Werk, das erwartet man von Opeth auch ein Stück weit. Die Vielschichtigkeit, sowohl musikalisch als auch von der Story her, ist unfassbar. Das wird durch ein perfektes Artwork oder nahezu perfektes Artwork abgerundet, und die Gastmusiker, die machen einen großartigen Job, und selbst für so einen Kretin wie mich, der jetzt einfach 20 Jahre lang Opeth mit so einer leicht hochgezogenen Augenbraue und naja, kann man sich ja mal geben, aber ich werde damit nicht warm. Selbst für so einen Spinner wie mich ist das hier einfach ganz, ganz großes Kino. Das sind 51 Minuten geballte Kompetenz, und das ist nicht nur Musik für Musiker. Das kann man auf gar keinen Fall sagen. Es ist proggy, es ist abgefahren hier und da, aber die Songs sind an keiner Stelle überladen.
Ja.
Ne? Und von daher, also von mir definitiv Höchstnote für The Last Will and Testament. Was vergebe ich? Ich vergebe 10 von 10 Erbschleichern hier heute.
Ja, ich habe dem eigentlich gar nicht mehr viel zuzufügen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich geheult habe. Hätte ich nie gedacht. Hat mich total ergriffen, und ich hätte nie damit gerechnet, dass sie es nochmal tun. Ich mache heute was ich nie wieder tun werde. Ich vergebe 11 von 10 Punkten und bleibe damit bei meiner heutigen Spinal Tap Skala.
Die Ausnahme.
Also 11 von 10 staubigen Herrenhäusern.
Ja, sehr schön. Ja, also.
Und damit ist das Ganze eigentlich, also damit ist das Ganze dann Edelstahl, ne? Ja. Oder Gold.
Gold oder was der neue Goldstandard, ja. auf jeden Fall, also wirklich, habe ich vorhin schon gesagt, während der Besprechung, milde Kritik, man hätte den Songs wirklich Titel geben können, zumindest so Untertitel, nee. So, weißt du, so Paragraph One, The Opening oder irgendwie sowas.
Nein, ich find's gut, so wie es ist.
Ja, ehrlich. Also wenn man sich damit nicht so intensiv befasst, finde ich es ein bisschen schwierig, die Songs auseinanderzuhalten. So, was war nochmal drei? Und wenn dann irgendwie ein Titel dahinter steckt, dann fällt mir das meistens ein bisschen leichter, das zuzuordnen.
Ja, ich verstehe das. Geht mir genauso. Aber das ist ein Konzeptalbum und ich muss auch sagen, du hast hier keine poppigen Songs wie oder One-Hit-Nummern wie jetzt Lotus Eater, ja, sondern das Album
sind alle gut.
Ja. Du hörst es durch und es ist ein Gesamtkunstwerk.
Definitiv.
Und ich rate jedem, genießt es, setzt euch hin, geht wandern, knallt euch das mit einer geilen Anlage drauf, verschwendet den Moment nicht. Mhm. Und damit habe ich eigentlich für heute alles gesagt.
Ja, das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Also man muss dem Album eine Chance geben. Ich habe, glaube ich, eine hohe einstellige Anzahl an Durchläufen gebraucht, bis es Klick gemacht hat. Die ersten paar Male fand ich es schwierig, weil, also ich dachte, es wird wieder genauso Opeth abgefahren und abgespaced, wie ich es erwartet habe. Und dann irgendwann hat es Klick gemacht und ich war da voll drin. Und dann habe ich es
ständig gehört. Wie gesagt, man muss sich drauf einlassen.
Man muss sich drauf einlassen, gebt dem Ding eine Chance, setzt euch hin, nehmt euch die Zeit, verlangt von euch 51 Minuten eure Aufmerksamkeit, aber ihr werdet definitiv dafür entschädigt. Das kann ich versprechen. Ja.
Darf ich die letzten Worte sagen?
Wir können uns noch verabschieden von unseren Hörern und sagen, was uns hier demnächst, was wir hier demnächst machen und so. Was hältst du davon?
Ja, deswegen wollte ich ja mich verabschieden und
mach mal.
Also, danke sagen an das Label nochmal.
Ja.
Ja, haben wir eingangs schon gesagt. Danke, dass ihr uns das Album zur Verfügung gestellt habt. Danke an die Band und Michael Ackerfeld, dass das krasseste Ding, was ich je gehört habe, durch meine Ohren in meinem Gehirn gelandet ist. Und danke an die lieben Zuhörer, denn das ist jetzt ausnahmsweise mal eine Spezialfolge, die nicht mit irgendeinem Ausblick endet.
Mhm.
Außer mit Hoshis Worten, weil der immer das letzte Wort haben möchte, ne? Stimmt doch.
Ja, ich möchte gerne das letzte Wort haben. Ja, es hat mir Spaß gemacht, das Album zu hören. Es hat mir Spaß gemacht, das mit dir zu besprechen. Danke auch an dich mal, dass du dir die Mühe gemacht hast, das so aufzubereiten. Du hast dich in diversen Quellen ja über die Story informiert, ne, und die Lyrics dir intensiv reingetan. Hattest mich auch darum gebeten, dass ich das nicht tue im Vorfeld. Habe ich mich auch
daran gehalten. Und du hast es trotzdem gemacht.
Nein, nein, ich habe mich nicht gespoilert. Ich habe nur, und das vielleicht,
na gut,
wenn ihr das nochmal vom Schöpfer selber hören wollt, also nicht so detailliert, wie wir das jetzt gemacht haben, aber es gibt ein schönes Video auf YouTube. Wenn ich dran denke, schmeiße ich es in die Shownotes, wo er selber eine Track-by-Track-Besprechung macht. Es läuft immer der komplette Song und im Anschluss sagt er dann was zur Entstehungsgeschichte. Immer so 2-3 Minuten zu jedem Song. Das ist wirklich spannend, das ist wirklich cool. Der Typ ist einfach total sympathisch, auch wenn man es manchmal bei Live-Auftritten nicht so denken sollte. Ja, das, wie gesagt, wenn ich dran denke, schmeiße ich es rein. Ansonsten findet ihr auch mit 3 Suchbegriffen irgendwie
hast du gerade Michael Ackerfeld, einem der rhetorisch begabtesten und lustigsten Menschen auf der Bühne, unterstellt, dass das live nicht so rüberkommen sollte?
Ja, also ich habe nicht so ganz oft die live gesehen, aber ich erinnere mich daran, dass er
Junge.
Dass er irgendwie PowerPoint-Präsis am liebsten rausgeholt hätte auf dem Rockhard-Festival, um zu erklären, worum es im nächsten Song geht. Das fand ich irgendwie ein bisschen.
Nee, das hast du nicht verstanden. Und ich glaube, wir sollten jetzt auch auflegen, bevor. Also wir haben ja gerade schon mal Tschüss gesagt. Also, ne? Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Jetzt aber raus hier.
Tschüss.
Tschüss.
Bye.
Selber.
Mit Love. Weißt du was? Du kannst noch sagen, was du willst. Ich schneide das nachher einfach.